Megaherz und mega herzlich willkommen hier in unserer Sondersendung von 16 bis 18 Uhr sind wir jetzt hier live. Ich bin nicht alleine. Ich habe heute ganz tolle Gesellschaft hier im Studio. Am Mikrofon ich zuerst, Lotte Stevens ist mein Name und bei mir im Studio ist Petra Wolf. Willkommen.
Hallo Lotte.
Wie geht es dir?
Gut, bin aufgeregt, wie immer.
Du kennst aber dieses Studio schon so gut.
Ja, schon ganz lange. Ich mache seit 2001 hier mit bei den Kontrastes-Sendungen. Lateinamerika.
Das heißt 18 Jahre?
18 Jahre,
ja. Bist du schon hier bei FreeFM?
Genau.
Das können nicht viele sagen, also ich zumindest nicht. Ich bin hier seit 2014, also 5 Jahre.
Immerhin, ja.
Immerhin. Kommst du ein bisschen näher ans Mikrofon, weil ich merke, dass das Mikrofon nicht so ganz stark ist. Okay. Perfekt. Weil wir werden heute ja doch ziemlich wichtige Sachen besprechen. Also was sage ich ziemlich wichtig? Wir werden heute als RadiomacherInnen bei FreeFM uns selber ein bisschen kritisch hinterfragen, unser Radio, unsere Arbeit im Radio ein bisschen kritisch hinterfragen und das alles im Rahmen eines Projektes, das wir schon dieses Jahr eine Weile führen. Und das heißt, es muss nicht immer White Charity sein. Jetzt für die Leute, die jetzt zuhören, denken, White Charity, was ist denn das? Das ist tatsächlich ein Begriff, der nicht so bekannt ist. White Charity, hattest du schon mal davon gehört, Petra?
Nein, ich hatte davon auch noch nicht gehört. Klar.
Wir haben auf dem Allerweltsfest, wo wir auch eine Live-Übertragung gemacht haben, haben wir mal eine Umfrage gemacht mit so kleinen Zettel, wo die Leute darauf ankreuzen konnten, hast du schon mal von dem Begriff White Charity gehört, ja oder nein? Und die Mehrheit hat tatsächlich nein angekreuzt. Jetzt, White Charity ist auch ein Film von Timo Kiesel und Caroline Philipp. Also ein Film, eine Dokumentation eigentlich, die sich beschäftigt mit Plakate für Werbung, mit Spendenaufrufen und so weiter von Hilfsprojekten, Entwicklungsprojekten, also Hilfsorganisationen, die quasi werben, also unsere Hilfe werben und dazu auf den Plakaten bestimmte Stereotypen nutzen. Und White Charity heißt eigentlich, dass man diese Stereotypen eben benutzt, um diesen Kontrast weiß, schwarz, reich, arm und so weiter, auszubeuten. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es macht, dass immer wieder das gleiche Bild erscheint. Verstehst du, was ich meine? Die Plakate.
Arme, schwarze Kinder, die hungernd vor einem leeren Topf sitzen.
Genau.
Oder solche Sachen.
Ja, solche Sachen. Und da haben wir uns auch hinterfragt, so was, ja, ist, kann man das auch vermeiden, eben dieses Konzept White Charity? Die meisten Leute auf dem Allerweltsfest wussten nicht, was es ist, White Charity. Und als wir dann gefragt haben, was meinst du, bedeutet das, kamen manche auch auf die Idee, das bedeutet reine Wohltätigkeit, also pur, das heißt gut, sauber. Weiße sammeln Geld, engagieren sich gemeinnützig und dass es was Positives ist, haben die meisten gedacht. Charity for White People hat auch jemand geantwortet. Hilfsprojekte oder Spenden von Weißer an Schwarze stabilisieren eventuelle bestehende Abhängigkeiten. Also da hat jemand gesagt, nein, das ist definitiv nicht positiv. Also es ist definitiv nicht positiv und es ist auch etwas, was wir als Radiomacher bei FreeFM vermeiden möchten. Hintergrund ist, wir bekommen Anfragen von Organisationen hier in der Region, die Benefizkonzerte organisieren oder sowas. Und wir müssen dann immer sagen, unterstützen wir das und was unterstützen wir? Und da haben wir angefangen zu fragen, was ist das? Ist es nachhaltig? Ist es irgendwas, was wir unterstützen können, wollen und so weiter? Und da kommt natürlich der Ball ins Rollen, sagt man das?
Ja, das sagt man.
Also ich komme aus Belgien, muss ich immer dazu sagen, für Leute, die das nicht wissen. Und manchmal habe ich mit der deutschen Sprache zu kämpfen. Ah. Genau, also das sind die Themen, die wir heute besprechen. Also zentrale Frage ist, wie gehen wir um mit dem Thema Entwicklungshilfe, Projekte und die Sprache, die dazu gehört? Das ist eben, was wir uns heute fragen.
Klingt spannend.
Klingt schon spannend. Und ich habe nicht nur dich heute im Studio, Petra, es kommt nachher auch noch Sonja Putz von der Sendung Weltfunk. Also du bist von der Kontraste-Sendung hier. Ja. Die Weltfunk-Sendung ist nachher auch anwesend. Das sind natürlich alles Sendungen, die sich beschäftigen mit anderen Ländern, anderen Kulturen und so weiter. Was bespricht ihr genau in der Kontrastes-Sendung? Erzähl mal ein bisschen über die Sendung.
Wir sind eine der wenigen Wortredaktionen hier. Damit fängt es mal an. Unser Hauptthema ist eigentlich Lateinamerika und alle Facetten Lateinamerikas, aber im Prinzip geht es hauptsächlich darum, sozialkritische Themen zu behandeln. Also das kann alles sein. Das kann die Unterdrückung der Frau sein, das kann die politische Lage sein, das kann das Gesundheitswesen sein, Protestlieder, kritische Filme zu besprechen. Also es geht schon darum, das Ganze nicht einfach ungefiltert zu sagen, okay, tolle Folklore, die wir da haben, und das finde ich ganz super, sondern auch zu hinterfragen, geht es den Leuten gut, die da wohnen, was müsste man tun dafür, dass das so ist. Und wir haben natürlich ganz viele, also machen alles Mögliche, aber haben ganz viele Interviews, zum Teil mit Leuten, die da was bewerkstelligen können, wie Rechtsanwälten oder sowas, zum Teil aber auch mit den Leuten, die in Hilfsprojekten drin sind, mitmachen von der einen, von der anderen Seite. Ja. Ganz viele unterschiedliche Sachen machen wir.
Also ich freue mich echt, dass du heute in dieser Sondersendung dabei bist, weil ich denke, du hast bestimmt auch die gleiche Fragen von wegen, welche Wörter kann ich nutzen? Wie beschreibe ich die Menschen, die bei mir im Studio sind oder so? Nee, also
ja, ich bin da, glaube ich, gar nicht so bewusst, aber es sind sicher auch Sachen, die ich nicht mehr mache dabei. Also die ich automatisch inzwischen nach der Zeit einfach nicht mehr sagen würde oder nicht mehr tun würde.
Ja, hast du da ein konkretes Beispiel, was du so im Laufe der Zeit automatisch quasi gelernt hast und umgesetzt oder bestimmte Wörter? Weil ich bin mir da auch, muss ich ehrlich zugeben, noch ziemlich unsicher. Vor allem, weil dann Deutsch nicht meine Muttersprache ist.
Das fällt mir, mit Worten fällt es mir sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Sachen wie Entwicklungsländer, Dritte Welt, so Sachen, so Begriffe kommen natürlich immer wieder. Oder sagt man jetzt eine Weltladen und nicht mehr Dritte Weltladen oder Weltladen.
Ja.
Also so Sachen kommen immer wieder.
Das mit der eine Welt ist mir bewusst geworden auf dem Allerweltsfest, weil da genau so gesprochen wird. Für eine Welt nämlich nicht so aufgeteilt in erste, zweite, dritte, was eigentlich krass ist, weil das ist echt so eine, wie sagt man das, so eine Kategorie, also höher, also eher an erste Position ist die erste Welt, dann hast du die zweite, dritte und auch noch eine vierte Welt.
Ja, uns impliziert ganz einfach auch, wer die Macht hat. Es geht ganz oft um die Macht. Ich bin die erste Welt und habe deshalb die Macht über alle.
Und alle kommen nach mir und
alle
sind
anderen kommen
weniger
nach.
Wert eben, okay.
Ja.
Aber trotzdem liest man das echt noch
oft. Es ist immer noch in den Köpfen drin, es ist auch in vielen, also auch Kolonialwarenläden und so Sachen, ja. Also ich finde es immer wieder erschreckend, wie diese Strukturen, die damals geschaffen wurden durch die Kolonialisierung, zum Teil einfach immer noch bestehen.
Ja. Also heute werden wir schauen, wie wir zum einen diese Sprache ein bisschen beachten können. Also ich habe damit ein Gespräch aufgenommen, also telefonisch mit der Tina Vasiliu-Ins, die übrigens hier vor 25 Jahren jetzt fast FreeFM mitgegründet hat, also Radiomacherin seit 30 Jahren. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, weil sie ist bei den neuen deutschen MedienmacherInnen und beschäftigt sich ganz genau, also die Organisation beschäftigt sich ganz genau auch mit dem Thema Sprache. Die haben auch ein Glossar dafür online und so. Also die richtige Person, um uns, was Sprache betrifft, da einiges zu erzählen und beizubringen. Und das hat sie auch grandios gemacht. Das hören wir uns nachher zusammen an. Und ich hatte auch ein Gespräch mit Benjamin Säckinger von der BOS AG. Das ist ein Unternehmen in Neu-Ulm. Er ist da Geschäftsführer. Und er macht mit seinem Unternehmen eigentlich als Ingenieur dann Projekte, wobei es geht um das Speichern von Energie, also Strom speichern und so weiter, ganz neue, entwickelte technische Erfindungen. Ich bin jetzt nicht so technisch irgendwie ausgebildet. Auf jeden Fall hat er auch noch ganz interessante Sachen dazu gesagt, zu dem Thema Hilfsprojekte versus Entwicklungsprojekte erstens und auch was politische Arbeit angeht und was auch diese Arbeit auf Augenhöhe angeht. Das hört man auch immer, auf Augenhöhe sollte man arbeiten mit anderen und was das dann konkret bedeutet, habe ich ihn auch gefragt. Also diese 2 Stunden, diese Sondersendung geht vor allem darum, ja, zu lernen, also wir als RadiomacherInnen und mit uns auch unsere liebe FreeFM-Zuhörer. Und ein Radio wären wir nicht, wenn wir keine Musik dabei hätten. Deswegen erstmal das erste Stück, Kolibri von der belgischen Band. Ja, ich habe auch eine Sendung mit belgischen Bands, deswegen kenne ich mich da eben ziemlich gut aus. In der Flatland-Sendung spiele ich auch immer belgische Bands und davon habe ich auch ein bisschen was, nicht nur belgische Musik, aber ein bisschen was auch mitgebracht. Kolibri mit Stuff. Also ich hatte gesagt, es ist Stuff von Kolibri, aber es war Kolibri von Stuff. Also die Band heißt Stuff, S-T-U-F-F und ein Punkt dahinter. Und alles groß geschrieben, finde ich ganz wichtig, dass wenn man diese Musik gut findet, sie auch finden kann, online zum Beispiel. Am Mikrofon heute und an der Technik und an der Musik Lotte Stevens und auf der anderen Seite hier auch am Mikrofon Petra Wolf, ebenso Radiomacherin bei FreeFM seit 18 Jahren. Und das Radio gibt es erst seit fast 25 Jahren, also nächstes Jahr feiern wir 25 Jahre FreeFM.
Ui.
Freies Radio, genau. Ganz spannend ist es. Und wer vor 25 Jahren eben dieses Radio mitgegründet hat, ist Tina Vasilio-Enz. Sie macht seit 30 Jahren Radio, ist also sehr erfahren in dem Thema. Und mit ihr habe ich gesprochen, zwar auf Distanz, weil sie ist unterwegs und konnte heute nicht hier live im Studio sein. Aber das macht ja nichts, wenn wir mit Leuten sprechen wollen, dann schaffen wir das auch so. Wichtig zu sagen ist, dass unser Telefonaufnahmesetup nicht super ideal ist. Also ich sag schon mal sorry für die etwas schlechtere Qualität, aber bitte haltet durch, weil was sie sagt, ist echt interessant und echt wichtig. Deswegen, also ich habe die Tina kontaktiert, weil sie eben hier bei FreeFM war und weil sie jetzt bei den neuen deutschen MedienmacherInnen ist. Was die machen und was sie dort macht und wer sie ist, erzählt sie selber. Petra, du kannst sie nicht, oder?
Nein,
Tina, nee. Sie ist schon eine Weile, ich glaube in Berlin wohnt sie jetzt. Also sie ist schon noch Mitglied bei FreeFM, aber nicht mehr aktiv als Radiomacherin, obwohl sie doch hier schon Workshops gegeben hat und jetzt auch hier bei uns in der Sendung was zu sagen hat. Also wer ist sie und was macht sie bei den neuen deutschen RadiomacherInnen?
Ich bin Konstantina Vasilio-Enz. Ich bin heute Geschäftsführerin der neuen deutschen MedienmacherInnen. Und wir sind alle Journalistinnen und Journalisten, Medienschaffende, die sich quasi um alle möglichen Themen rund um Antidiskriminierung in den Medien kümmern. Und dabei geht es um verschiedene Dinge. Also zum einen natürlich um die Inhalte in der Berichterstattung, also zu versuchen, alle dazu anzuhalten, möglichst diskriminierungsarm zu berichten und differenziert und ausgewogen und sachlich und verschiedene Perspektiven mit einzubeziehen. Aber auch darauf zu achten, dass das Personal in der Redaktion möglichst divers ist und eben aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommt und durchaus auch unterschiedliche Lebensgeschichten hat, weil das immer hilft dabei, die Geschichten eben aus verschiedenen Stand- und Sichtpunkten zu zeigen und eben zu berichten, was alle möglichen Leute sehen und nicht nur, was eine Person von der Geschichte hält.
Also wichtig ist, das, was die neuen deutschen MedienmacherInnen machen, ist ja darauf achten, dass sie eben so berichten, dass es ausgewogen ist, dass es wertfrei ist, dass es korrekt ist, dass es präzise ist. Und ich denke, ja, das ist, was wir schon hier bei FreeFM auch nachstreben, dass wir auch wenn wir nicht jede Stunde Nachrichten haben, dass wir zumindest korrekte Sachen wiedergeben, auch mal unsere Meinung. Das gehört natürlich auch dazu, Sachen kritisch zu hinterfragen, präzise zu sein und möglichst wertfrei. Und ja, diskriminierungsarme Sprache. Aber ich merke bei mir, weil ich ja Deutsch nicht als Muttersprache gelernt habe, dass ich manchmal, für mich persönlich spreche ich dann jetzt, nicht ganz genau anfühlen kann, was man so als Wörter benutzen kann, was okay ist und was nicht okay ist. Wie ist das bei dir, Petra?
Ja, also es ist auch gegenüber jedem unterschiedlich, was okay ist und was nicht okay ist, klar. Also jetzt so Sinnsprüche oder so Sachen, die weiß ich natürlich dann, ne? Ob der Stein ins Rollen kommt oder irgendwie das Wasser den Berg hinaufgetragen werden muss oder sowas. Aber ich ertappe mich auch immer wieder mal dabei, dass ich halt mit jemandem spreche und denke, okay, wenn ich das jetzt demjenigen sage, dann klingt das vielleicht doch falsch.
Ja. Und dann ist es natürlich die Frage, okay, wenn du dann spürst, das oder das kann ich so nicht sagen, wie sage ich es dann?
Wie soll
eine Alternative. Das ist immer die Schwierigkeit. Also ich
auch wenn man schnell ist, wenn ich jetzt einfach vor meine Gedanken so aus dem Kopf purzeln, ich bin da immer eher zu schnell als zu langsam, also zu unüberlegt, dann sage ich ja auch oft Sachen, die da nicht genau abgewägt sind oder wo ich bei längerem Nachdenken natürlich wüsste, wie es auch richtig geht.
Ja, das haben wir dann als RadiomacherInnen natürlich extra, also da ist Radio ein bisschen ein gefährliches, zwischen Anführungszeichen, Medium, weil es flutscht dann einfach raus und dann hat man es gesagt live on air und wir können das auch nicht zurücknehmen. Wenn man vielleicht einen Text schreibt, kann man nochmal nachschauen oder stehen auch die Wörter quasi ganz klar da, auf deinem Bildschirm und kann man noch mal überlegen, wie kommt das rüber und sollte ich das vielleicht noch abändern? Das kann man im Radio schwierig.
Ja, im Gespräch ist es schon passiert.
Genau, im Gespräch, live im Radio. Also ich kann mir vorstellen, dass ich heute, wenn wir über das Thema reden, vielleicht auch links oder rechts mal ein Wort benutze, wenn ich beschreibe, was wir verstehen unter White Charity oder so, wenn es geht um Schwarzsein und Weißsein. Ich frage mich dann auch so, okay, Schwarz und, also ist das dann
mit schwarzer Hautfarbe?
Genau, also ich fühle mich dabei unsicher, also nicht ganz wohl. Und deswegen habe ich der Tina eben gefragt, weil die sich damit sehr beschäftigen, wie sie gesagt hat, wie ich auch aus dieser Unsicherheit rauskommen kann und wie man denn diskriminierungsarme Sprache benutzen kann. Also wie weiß ich, welche Alternativen es gibt und so weiter. Und sie hat dafür also sehr gute Lösungen. Sehr gute Tipps. Also das hören wir uns gerne an. Auch wenn die Qualität nicht so top ist. Wie gesagt. Aber der Inhalt ist super.
Also zum einen ist Unsicherheit gar nichts Schlechtes. Im Grunde ist sie sogar ziemlich gut. Nämlich ein Zeichen dafür, dass man sich wirklich Gedanken macht und dass man sich auch der Verantwortung bewusst ist als Medienschaffender. Und das seid ihr bei FreeFM genauso wie andere Journalistinnen und Journalisten, die berichten und die quasi aussenden und ein Publikum haben. Und dieser Verantwortung sollte man gerecht werden. Und wenn du unsicher wirst, heißt es, dass dir eben vielleicht nicht so ganz klar ist, ob du das, was du erzählst, wie du berichtest, wie du moderierst, welche Sprache du verwendest, nicht vielleicht doch diskriminierend ist und du weißt vielleicht nichts davon oder hast noch nie darüber Gedanken gemacht. Das ist auch nicht, also natürlich nicht total einfach, alles zu vermeiden und es geht auch nicht darum, irgendwie sich da beschnitten zu fühlen oder zu glauben, dass man irgendwie gar nichts mehr sagen dürfe oder so. Natürlich kann jeder sagen, was er will oder was sie will. Es geht eher darum, dass wenn ich journalistische Arbeit mache und wenn ich meine Verantwortung als Medienschaffende oder Medienschaffender gerecht werden will, muss ich eben gucken, welche Sprache ich benutze und welche Frames ich damit auch transportiere. Also es gibt so zum einen ganz simple Dinge, also eine Form von Präzision in der Sprache, dass ich zum Beispiel nicht immer von Migranten spreche oder so, wenn überhaupt nicht Leute gemeint sind, die migriert sind, sondern wenn ich möglicherweise Leute mit meine, die hier aufgewachsen sind, die vielleicht in der ersten, zweiten, dritten Generation schon hier leben. Und zum anderen geht es darum, nicht Wörter zu benutzen und auch die Geschichten nicht so zu erzählen, dass sie Klischees wiedergeben. Also dass, keine Ahnung, wenn irgendwer von der IHK behauptet, ja, die Kinder aus den Familien, die ausländische Wurzeln haben, die sprechen alle nicht gut Deutsch, wenn sie in der Schule sind, oder das ist irgendwie mal ein Problem. Das ist nämlich einfach so zu übernehmen, sondern zu hinterfragen und sich zu überlegen, okay, woran liegt das überhaupt? Ist es wirklich, also hat das was mit der Herkunft zu tun? Hat das was damit zu tun, dass die Leute, dass die Kinder entweder keine Kindergartenplätze kriegen oder im Kindergarten oder in der vorschulischen Bildung nicht ausreichend gefördert werden? Also das ist zum einen natürlich Sprache und das, welche Wörter ich benutze, und zum anderen, welchen Blick ich auf die Sachen werfe und ob ich sie hinterfrage und versuche, in den richtigen Kontext zu stellen und zu versuchen, festzustellen, was ist eigentlich wirklich das Problem. Ist es so offen, ist es irgendwie so platt und oberflächlich, wie es manchmal dargestellt wird, oder bin ich als jemand, der ja Medien macht, mich dazu verpflichtet, dem auf den Grund zu gehen und das zu hinterfragen und das einzuordnen und überhaupt erstmal die ganze Situation mit einzubeziehen. Das sind so die zwei verschiedenen Sachen. Und wenn es um Sprache geht, dann ist es ganz einfach. Da kann man zum Beispiel mein Lieblingsprojekt der neuen deutschen Medienmacherin, nämlich das Glossar für die Berichterstattung im Einwanderungsland hernehmen. Und das ist ganz, ganz viele, es hat mittlerweile, glaube ich, 70, 80 Seiten. Und wir haben alle möglichen Begriffe aufgeführt, die in der Berichterstattung benutzt werden, und haben erklärt, warum man in welcher Situation das vielleicht irgendwie machen kann, aber nicht in aller, welche Begriffe zum Beispiel negativ konnotiert sind oder als diskriminierend wahrgenommen werden, welche Begriffe ungenau sind, und haben auch überall Alternativen angeboten.
Tina Vasilio-Enz, Mitgründerin von Radio Free FM, telefonisch über die Frage, ja, wie können wir uns als Radiomacher ja beschäftigen, hinterfragen mit der Sprache, die wir nutzen, wenn wir reden über, so wie heute, White Charity, Hilfsprojekte, Entwicklungsprojekte, alles, was nicht nur mit unserer Welt zu tun hat, aber mit der einen Welt. Guck, jetzt denke ich schon, wie soll ich das sagen? Und Tina ist bei den neuen deutschen MedienmacherInnen. Und dieses Glossar, worüber sie spricht, ist natürlich grandios, oder Petra?
Ja, ich bin jetzt schon neugierig, was da alles drinsteht oder was ich da auch selber draus lernen könnte.
Auf jeden Fall. Findet man online unter glossar.neuemedienmacher.de. Mhm. Und also ich habe das hier offen, und dieses Glossar, also NDM-Glossar, neue deutsche Medienmacher-Glossar, Wörterverzeichnis der neuen deutschen MedienmacherInnen mit Formulierungshilfen, Erläuterungen und alternativen Begriffen für die Berichterstattung in der, und dann gibt es einen kleinen Stern, Einwanderungsgesellschaft. Okay. Und dann erklären Sie auch noch, wozu diese Formulierungshilfen sind. Vor allem dann für Journalistinnen und Journalisten, die mit der Sprache täglich arbeiten. Wie vorher gesagt, wir hinter Mikrofon haben schnell etwas gesagt. Ich denke nicht, dass ich jetzt...
Ich habe ja auch keine Ausbildung gemacht als Journalist oder sowas.
Genau,
ich bin ja
auch
eigentlich Gärtnerin.
Wir sind hier auch freiwillig, das ist auch noch ein Ding. Wir sind ehrenamtliche Mitarbeiter hier im freien Radio. Deswegen, ja. Aber dieses Glossar ist, denke ich, sehr, sehr hilfreich, damit wir wertfrei, korrekt und präzise die Sachverhalte wiedergeben können, so wie es hier beschrieben steht. Und wie Tina es gesagt hat, es passiert dann, dass Begriffe wie Migranten, Zuwanderer, Menschen mit Migrationshintergrund als Synonyme verwendet werden, wobei sie keine Synonyme sind. Und in dem Glossar kannst du dann anschauen, ja, was bedeuten die Wörter? Ist thematisch organisiert, auch alphabetisch wiedergegeben. Und da kann man einfach durchscrollen und schauen, okay, zum Beispiel das allererste Wort, das hier in dem Glossar drin ist, ist Abschiebung mit A natürlich. Und dann wird erklärt, was das bezeichnet die unter Zwang erfolgende Ausreise eines Ausländers. Auch da kannst du dann wieder draufklicken, um zu schauen, was denn für andere Begriffe da wieder daran verbunden sind. Also es ist wirklich, wirklich eine große, große Hilfe. Und ich würde sagen, nicht nur für Journalisten oder Journalistinnen. Ich denke, da könnte jeder was damit tun. Oder wenn man in der Schule ein Projekt hat oder was schreiben muss. Also sobald man irgendwie, denke ich, was besprechen muss oder schreiben muss und so weiter. Und wir sind natürlich in der Verantwortung, das zu checken.
Ja.
Oder?
Oder in dem Moment dann auf jeden Fall nochmal zu gucken.
Genau.
Ist es wirklich das oder wollte mein Gegenüber jetzt eigentlich über was ganz anderes sprechen?
Ja, ja.
Hängt das so zusammen?
Und ich frage mich gerade, liest du oft Zeitungen, also Papierversion oder online?
Also wenn, dann Papierversion
ja.
hauptsächlich.
Ich ja. schon auch gerne Papier, aber ich mache schon online. Und da merkt man schon, also ich merke, dass ich selber dann immer frage, so dieses Wort, ist das jetzt wirklich richtig genutzt oder nicht? Ich habe ja in Belgien auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Und da hatten wir natürlich so ein kleines Buch auch, also eine Deontologie nennt man das, oder auf Deutsch? Also ein deontologisches Büchlein hatten wir dann, wo dann viele Sachen drin beschrieben waren.
Ah, okay.
Jetzt bringt mir das in der deutschen Sprache leider nicht so viel. Also die Konzepte schon, aber natürlich nicht die Sprache. Und deswegen
fehlt dir das jetzt so ein bisschen.
Fehlt mir das ein bisschen. Und ich habe der Tina auch nochmal gefragt, okay, wenn wir dann jetzt in diesem Thema White Charity, wie White Charity zu vermeiden, dieses Stereotypen, die wir immer wieder sehen, wenn es geht um Entwicklungszusammenarbeit und so weiter, ob sie denn noch ganz konkrete Tipps hat, in dem Fall ja, auf Sprache zu achten. Also sie hat dann nochmal ein paar Tipps gegeben.
Das, ja, würde ich jetzt schon gern hören.
Ja, das kann ich jetzt mit einem Klick kann ich das jetzt abspielen, weil die Tina leider nicht hier sein konnte, aber doch telefonisch erreichbar. Und das hat sie dazu noch gesagt.
Ja, also zu diesem Großthema nenne ich mal, da gibt es auch einige Fallen, die gar nicht so offensichtlich sind. Also zum Beispiel dauernd von dritter Welt zu reden, wenn man afrikanische Länder meint, dann transportiert man damit, und das ist das, was ich vorhin mit Framing meinte, transportiert man damit, was eben die Aussage beinhaltet, dass es eine erste Welt gibt und die sind wir, und dann gibt es noch eine zweite Welt, das sind irgendwelche Schwellenländer, und dann gibt es eine dritte Welt, die ist quasi ganz unten in der Hierarchie, und das transportiert man damit. Und da gibt es auch Alternativbegriffe, die sich schon länger etabliert haben, zumindest in Fachkreisen, und die man sich mal angucken kann und überlegen kann, ob das nicht vielleicht sinnvoller ist. Bei erster und dritter Welt sagt man heute eigentlich eher globaler Norden und globaler Süden, wobei jetzt nicht irgendwie das geografisch gemeint ist, sondern so, dass Länder, die quasi immer noch irgendwie in Abhängigkeiten zu westlichen Ländern oder reicheren Ländern stehen, dass die zum globalen Süden gehören und die anderen eben zum globalen Norden. Und das ist dann weniger eben so eine hierarchische Ebene. Die andere Geschichte ist, was mir immer wieder auffällt, auch bei euch, bei FreeFM, ist, dass zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche tollen, spannenden, interessanten kulturellen Veranstaltungen macht, also keine Ahnung, Kulturfest, lalala, mit tollen Leuten, Künstlern, Schriftstellern oder Innen aus afrikanischen Ländern, dass dann immer wieder so Sachen geschrieben werden wie, ja, das sind irgendwie ganz tolle Menschen und das ist irgendwie, die sind super und großartig, und das unterstreicht immer so ein bisschen die sehr paternalistische Sicht auf die Leute. Und wenn man, also eine gute Technik, um festzustellen, ob das wirklich hinhaut oder ob das nicht doch auch klischeehaft und diskriminierend ist, ist das zu übertragen. Also würdet ihr zum Beispiel, wenn ihr ein Kulturfest mit irgendwelchen Leuten von der Alp machen würdet ihr dann auch betonen, dass das wirklich aber wirklich ganz tolle Menschen sind? Oder würdet ihr dann nicht eher darüber schreiben, was die machen und was worum es geht? Also welche Kunst, was weiß ich, welche Musik, welche Form von Theater oder was auch immer. Daran kann man ganz gut feststellen, ob das wirklich irgendwie hinhaut oder ob man da anfängt, so eine Perspektive weiterzugeben, die bedeutet, die sind ganz anders, aber wir müssen keine Angst haben, die sind nur schwarz. Also diese eben sehr, sehr westliche und eurozentrierte Sicht auf Menschen. Wobei natürlich ist in Deutschland schon seit Jahrhunderten mindestens, sagen wir jetzt seit vielen Jahrzehnten, schwarze Deutsche gibt, ein paar Zehntausend, die schon immer hier leben und gar nicht so fremd sind, aber das auf eine Art zu transportieren, die sagt, oh, die sind ganz anders, aber habt keine Angst, die sind ganz toll, ist zwar total nett gemeint, aber in so einem Fall gilt für mich das Sprichwort, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Also das sollten wir vermeiden, dass wir es gut meinen, Petra.
Das stimmt. Aber das ist schon manchmal gar nicht so einfach, glaube ich.
Nee, es ist gar nicht so einfach.
Tolle Menschen. Ja, ich denke auch, dass die tollen Menschen oft daher rühren, dass man quasi in der Not ist, jetzt sich zu äußern über die Menschen, die das sind und an den Haaren quasi verzweifelt versucht, etwas Gutes zu finden, sozusagen. Und das ist ja an sich auch schon diskriminierend. Aber man muss was beschreiben, von dem man zu sehen, dem man selber eine Distanz hat, sage ich jetzt mal, und das Gute zu finden. Und es zeigt natürlich, dass die Annahme ist, also der kann nicht so viel wie ich, vielleicht ist der nicht so gebildet. Ne?
Ja, das zeigt eigentlich schon so eine Wertung oder ein Unterschied in Wert, von wegen, wenn ich betone, wie toll dieser Mensch ist, dann ist alles andere kompensiert oder ausgeglichen, was dann fehlt oder so. Also an sich ist das...
Dabei weiß ich überhaupt nicht, ob das fehlt. Ich habe ja noch gar nicht mit ihm gesprochen.
Genau.
Oder nur sehr wenig meistens, wenn ich jetzt komme und im Radio hier eine Gruppe vor mir habe, die jetzt seit einer Stunde da ist, dann kenne ich die nur die Stunde, ja, und habe vielleicht noch im Internet über ihr Projekt gelesen. Mhm. Aber ansonsten bin ich ja völlig unbeleckt, was jetzt wirklich dahinter steckt.
Ja, und dann sollte man eben hinterfragen, gehe ich jetzt mit dem Menschen, der zufällig aus einem anderen Land kommt, anders um als mit einem Menschen, der von zwei Dörfer weiterkommt?
Ja.
Und schon merkt man das.
Klar.
Also ich mache eigentlich das Gleiche, wie sie sagt, so zu schauen, okay, würde ich das in einem anderen Fall auch genau so sagen oder nicht? Also ich denke, das ist ein sehr guter Tipp. Ich nutze das auch, wenn es geht um Sexismus, Männer, Frauen. Und was ich da mache, wenn ich zum Beispiel in der Zeitung lese, es hat eine Frau so und so gewonnen, oder dann wird es betont, dass es eine Frau war und die erste Frau so und so. Und wenn du das dann umgekehrt, wenn du da Mann anstatt Frau einsetzt als Wort, dann erst fällt manchmal auf, wie bescheuert das ist.
Wie komisch das auch klingt.
Wie komisch das klingt. Mhm. Dass ich denke so, okay, ja, das ist eine Frau, who cares? Mhm. Wenn das immer so als Besonderheit oder irgendwie Ausnahme betont wird, dann bleibt es irgendwie in den Köpfen von den Leuten eine Ausnahme. So, wow, die Frau ist irgendwie Astronautin geworden, wo ich denke, ja, und? So von wegen, als ob das nicht normal ist. Und dann denke ich, dann kriegt man auch in den Köpfen von den jungen Leuten so, ah ja, das ist besonders, weil, oh, das ist eine Feuerwehrfrau, so, wow, die gibt es nicht so oft und das ist voll die Ausnahme. Und ich denke, solange wir solche Ausnahmen betonen, indem wir sie extra positiv ankündigen, was natürlich gut gemeint ist, aber solange das als Ausnahme betont wird, bleibt es auch in den Köpfen eine Ausnahme und nicht die Normalität.
Ja, und es ist aber so erschreckend. Ich war auch eine Feuerwehrfrau. Ja, bin das nicht mehr.
Ja.
Und auch selbst bei uns waren Mädels in der Gruppe, die gesagt haben, aber ich bin doch eine Frau, ich bin gar nicht stark genug dafür. Wo ich dann denke,
Okay, also so tief steckt es dann drin irgendwie.
Ja, wo ich gedacht habe, Menschenskinders, wir sind hier, wir können das genauso gut.
Ja.
Wir sind vielleicht schwächer, aber die Kraft reicht gut, um das zu tun, was da jetzt genau zu tun ist.
Ja,
weil
genau.
Also ich war in der Jugend drin, da sind das ja Sachen, die durchaus noch machbar sind.
Ja. Und es kommt doch ganz oft auf Technik an und nicht pure Kraft.
Ah ja, natürlich.
Würde ich denken. Okay, aber sogar die Mädels, innen, die dann da drin sind.
Von innen muss man da oft noch Arbeit leisten.
Ja.
Also da sind auch Männer gewesen, die gesagt haben, ja, du kannst ja gar nicht das Auto hochheben. Ich sage, ja, du hebst das auch nicht mit der Hand hoch. Du nimmst doch auch einen Wagenheber.
Ja.
Ja, also du kannst doch nicht das Rad wechseln. Ich sage, ja, wieso soll ich das nicht können? So. Also da hat es ganz viele kleine Sachen, die einem immer wieder über den Weg laufen.
Ja. Genau, und in der Sprache, also wie Sprache eben viel machen kann, und das ist, was wir uns heute in dieser Sondersendung, die noch bis 18 Uhr geht, eben fragen, was betrifft Projekte, die wir unterstützen mit dem Radio, wenn es geht um Entwicklungszusammenarbeit und Charity allgemein. Können wir dann Stereotypen vermeiden oder müssen wir da davon Gebrauch machen, um Aufmerksamkeit zu generieren? Weil das ist eben, wenn man diese Werbeplakate sieht, von wegen Spenden und so weiter, diese Stereotypen haben das Ziel, Aufmerksamkeit zu generieren. Da frage ich mich, geht es auch anders?
Ja, und ich glaube aber, dass Werbemacher ja auch irgendwie lernen, dass man ein Kind mitbenutzen muss, damit Geld fließt.
Ja.
Oder gewisse Regeln gibt es da ja schon, die
ja, es muss helfen. Dann anscheinend reißerisch sein, damit die Leute dann eben spenden. Und dann ist die Frage auch, wenn wir sowas unterstützen als Radio, was unterstützen wir dann? Also es geht nicht nur um die Sprache. Genau, ja. Wollen wir das unterstützen? Und wie können wir uns in dem Sinne hinterfragen? Also das kommt nachher auch noch zum Thema, wenn ich das Gespräch mit dem Benjamin Säckinger von der BOS AG auch mit euch teile. Das kommt alles noch hier im Studio. Lotte Stevens und Petra Wolf, beide RadiomacherInnen bei FreeFM. Unterschiedliche Sendungen, unterschiedliche Hintergründe, aber doch gemeinsam haben wir, dass wir ja hier im Radio sind und uns mit verschiedenen Eine-Welt-Themen auseinandersetzen.
Immer wieder.
Immer wieder und uns fragen, wie machen wir das, was Sprache betrifft und auch inhaltlich, was sind denn Projekte, die wir als Radio Free FM unterstützen wollen, können und können wir unsere Hörer dazu auch noch einiges beibringen, was das angeht. Musik muss natürlich auch sein im Radio. Consequence, The No Twist. Consequence von The No Twist. Mehr Musik nachher, aber zuerst reden wir da noch ein bisschen in diese Sondersendung. Noch bis 18 Uhr hier am Mikrofon Lotte Stevens und gegenüber steht Petra Wolf hier auch bei FreeFM.
Ganz nah am Mikro.
Ganz nah am Mikro, genau. Das ist ja wichtig, weil wir natürlich gehört werden wollen und wir hatten gerade eben gesprochen, ja, dass diese Mikrofone, wo wir dran sind, die brauchen uns quasi ganz direkt dran, ganz nah dran, damit wir gut zu verstehen sind. Unsere Telefonleitung, die ich heute Nachmittag benutzt habe, die ist leider nicht so gut in Qualität, aber trotzdem möchte ich mit euch noch teilen, mit wem ich gesprochen habe. Wir hatten schon die Tina Vasilio-End, die hat uns schon ja, sehr viele Tipps gegeben, was Sprache angeht, weil das eben zentral die Frage ist heute, wie können wir als Radiomacher, als Journalisten eigentlich umgehen mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit, Charity, White Charity, worum es auch geht hier heute, wie wir das vermeiden können und auch wie wir diese Stereotypen vermeiden können in der Sprache, die wir ganz oft sehen auf den Werbebildern, Kampagnebildern von manchen NGOs, die eben unsere Spenden haben wollen und dann diese Kontraste nutzen, diese Stereotypen, ein armes Kind, ganz oft auch ohne Kleidung, das eine dunkle Hautfarbe hat und eben um Essen bettelt zum Beispiel und dagegenüber diese weiße Person, die dann eben der Wohltäter ist, Wohltäterin und eben was spendet, damit diese armen Menschen in Afrika, in der dritten Welt, also das sind alles Sachen, Wörter, die wir am liebsten nicht nutzen, weil sie eben immer wieder diesen Kontrast aufzeichnen und diese Wert, also nicht wertfreie Sprache, nämlich es gibt eine erste Welt, eine dritte Welt, wir sind irgendwie ja, die es besser wissen, weil es uns so gut geht und es soll dann den anderen in den anderen Ländern auch so gut gehen, wobei wir gar nicht wissen, ob das überhaupt
das Richtige wäre so an stimmt. der Stelle.
Genau, und ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit Benjamin Säckinger von der BOS AG. Das ist ein Unternehmen aus Neu-Ulm. Er war bei Ingenieure ohne Grenzen, nicht mehr jetzt. Und er legt sehr großen Wert darauf, auf Augenhöhe Projekte zu machen. Was das dann konkret bedeutet, habe ich ihn natürlich auch gefragt, was diese BOS AG auch macht. Also sie machen ganz viel mit anderen Unternehmen zusammen auf dem afrikanischen, asiatischen und amerikanischen Kontinent. Und er hat ja einiges dazu erzählt, zu deren Arbeit und so weiter, was für ihn persönlich wichtig ist und warum er eben dieses Unternehmen gegründet hat. Kanntest du das, Petra, dieses diese BOS AG?
Also Ingenieure ohne Grenzen hatte ich schon gehört oder getroffen auch auf dem Allerweltsfest, aber
er hat, glaube ich, hier die Abteilung Ulm-Neu-Ulm mitgegründet von Ingenieure ohne Grenze, aber ist dann irgendwann wieder da rausgegangen. Und er erzählt uns, was er macht mit der BOSA AG und was seine Motivation war, um das Unternehmen zu gründen. Qualität ist, wie gesagt, nicht super, aber was er sagt, muss man schon hören.
Die BOS AG ist ein Unternehmen, welches Verlaufspeichersysteme macht für Kundengruppen in Entwicklungs- und Schwellenländern und dabei im Fokus hat, dass wir einen Impact nicht nur im Profitbereich, sondern insbesondere auch im Planet- und People-Bereich haben. Meine eigene innere Motivation, mein innerer Antrieb kommt komplett aus dem Bereich Umwelt und Soziales. Ich war davor bei Ingenieure ohne Grenzen tätig und habe dort aber festgestellt, dass wenn man nachhaltig etwas vorantreiben möchte, man den Profitbereich nicht aussparen darf. Und von daher kam auch mein Schwenkchen zu einer eigenen Firma, um dort bewusst und auch explizit in allen drei Bereichen positiven Impact zu erzeugen.
Also er redet über Schwellenländer und Entwicklungsländer. Das Schwellenländer habe ich jetzt persönlich noch nicht gehört. Weißt du, was das bedeutet?
Ja, das sind Länder, die schon eine Wirtschaft haben, die funktioniert, die aber nicht, das macht sich wahrscheinlich am Bruttoinlandsprodukt oder solchen Sachen fest, die aber gewisse Geldwerte, die umgesetzt werden, halt noch nicht erreichen.
Okay.
Wo schon Sachen da sind, aber noch nicht alles.
Ja. Okay. Weil ich habe gerade, wir haben ja vorher gelernt, dieses Glossar von den neuen Medien machen. Ich möchte das jetzt mal in der Praxis benutzen.
Testest du das mal?
Ich teste das mal, weil ich habe gerade gedacht, ich bin mir jetzt viel mehr bewusst und passe mehr darauf, nach dem, was die Tina erzählt hat. Und ich wollte mal gucken, ob das Wort Entwicklungsland, das ist jetzt, ich finde das jetzt nicht drin, weil ich mich gerade gefragt hat.
Ja, das ist, glaube ich, eher so ein Wirtschaftsbegriff.
Genau, also das heißt Länder, die irgendwie in der wirtschaftlichen Entwicklung sind und sich verbessern.
Ja, Entwicklung. Oder? Alle Länder sind Entwicklungsländer. Also, das hängt echt am Einkommen pro Kopf. Wenn das nur ein Dollar pro Monat oder Tag ist, dann ist das ein Entwicklungsland. Und wenn du 10 Dollar am Tag zur Verfügung hast als Person oder
mehr, dann ist das
die Grenzen liegen da woanders.
Okay.
Die sind deutlich höher.
Weißt du, was ich liebe an Radio machen, Petra? Was ich liebe, dass man so viel lernt. Also der Austausch ist unglaublich, oder? Also was man auch an Leute erreicht und kennenlernt und genau.
Wer es nicht, ich lerne auch immer in meinen Sendungen ganz
viel. Ja, klar. Also das ist das Schöne irgendwie, dass es doch echt ein Austausch ist. Obwohl wir am Mikrofon stehen und senden nach draußen, kommt so viel rein hier in Gesprächen und so weiter. Was habe ich Benjamin noch gefragt, wie er diese Projekte auf Augenhöhe macht? Also er steht ganz drauf, das auf Augenhöhe zu machen. Meine Frage war, wie heißt es dann eigentlich in der Praxis? Wann ist es auf Augenhöhe? Weil das wird schnell genutzt, oder? Als Begriff, so von wegen, ja, wir achten darauf, dass wir das auf Augenhöhe machen. Das heißt, dass zwei Personen, also wortwörtlich, die Augen quasi auf der gleichen Höhe haben.
Ja, genau.
Gleich groß sind und gleich wert sind.
Gleich wert sind, gleich viel Einfluss haben.
Gleich viel Einfluss haben, genau. Und wie das dann in der Praxis ist, habe ich ihn gefragt, weil er natürlich auch sehr viel unterwegs war. Jetzt sagt er, wird manchmal der Austausch mehr online gemacht, damit er nicht jedes Mal ins Flugzeug steigen muss. Aber was das auf Augenhöhe bedeutet, hat er erklärt.
Für mich heißt das primär, dass ich nicht mit einer fixen Idee im Kopf dort vor Ort zu irgendeiner wildfremden Person ankomme, sondern dass die Person, die ich treffe, im Grundsatz schon dieselbe Idee hat oder ein Interesse hat, etwas mit uns zusammen zu unternehmen. Und dann habe ich dadurch bedingt aus meiner Sicht schon mal von Beginn an einen Kontakt auf Augenhöhe, weil es ist nicht ein Verhältnis, in dem ich sage, das und das wird gemacht, sondern es ist ein Verhältnis, wo eben auch der Partner sagt, der hätte gern dies und das.
Das heißt, es geht in zwei Richtungen und auf Augenhöhe heißt erstmal, ich finde, er beschreibt es schön, weil er spricht einfach von einer Person. Mhm. Das ist total neutral, ist mir aufgefallen.
Und ist offen. ist prinzipiell offen für das, was ihm begegnet. Das ist ja das Wichtige.
Genau.
Dass ich nicht mit einer vorgefertigten Meinung komme, sondern schaue, was hat mein Gegenüber und was wollen wir Gemeinsames? Was ist das Ziel, das wir gemeinsam verfolgen können?
Ja, weil es natürlich, ja, es ist natürlich nicht leicht dann, denke ich mal, weil ich kann verstehen, es gibt viele Organisationen, die bauen dann Sachen und verteilen die quasi, ohne dann eben vor Ort zu fragen, hey,
brauchst du das?
Ja, möchtest du überhaupt mit mir was machen?
Uns braucht eine viel, viel größere Flexibilität.
Ja.
Ja. Ich muss mich ja auf diese neue Situation jedes Mal einstellen.
Ja.
Eigentlich muss das jeder, der kommt. Also man muss gucken, wo kann ich einen Strom kriegen? Wo kommt denn Wasser her? Brauche ich das? Was brauche ich hier? Ja, also ich habe auch schon mit einer Organisation gesprochen, die hat einen Solarkocher bekommen und war im Nebelwald. Die haben gesagt, bei uns scheint gar nicht so doll die Sonne.
Ach nee,
wir können den gar nicht richtig benutzen.
Ja. Ja.
Habt ihr gut darüber nachgedacht? Ja.
Das ist aber echt ein krasses Beispiel jetzt.
Ja, aber das ist passiert.
Ja, ja, ja. Ein Solarkocher und an einem Ort, wo gar keine Sonne
ist. Es scheint Sonne,
ja, ja,
aber
ja,
man kann er halt nicht immer benutzen.
Ja, genau. Also es bringt halt zu wenig an der Stelle, in dem Ort.
Oder ist auch der andere nicht offen genug, es zu benutzen, wenn es ginge?
Ja.
Auch das könnte ja sein, dass der sagt, okay, ich kann es jetzt 2/3 vom Jahr nicht nehmen, aber in dem anderen Drittel vom Jahr schaffe ich es trotzdem noch.
Ja.
Also es ist... Hat von beiden ein bisschen gehabt.
Ja. Benjamin Säckinger hat auch noch den Unterschied betont, weil ich hatte, glaube ich, also mit ihm gesprochen von Hilfsprojekten, Entwicklungsprojekten. Ich glaube, ich habe das ein bisschen durcheinander benutzt. Und dann hat er gesagt, ja, geht es aber jetzt um Hilfsprojekte oder Entwicklungsprojekte, weil da ist schon ein Unterschied da. Und es geht darum, dass wir als Radio diese Fragen bekommen, was zu unterstützen. Meistens sind es dann eben, ja, Spenden zu geben oder eben mit, also Projekte zu begleiten. Was heißt es, vielleicht mal eine Sendung zu machen vor Ort, eine Live-Übertragung und so weiter. Und dann fragen wir uns immer, was für Projekte unterstützen wir. Und er wollte auf jeden Fall den Unterschied zwischen Hilfsprojekte und Entwicklungsprojekte betonen und ja auch der Unterschied in der Nachhaltigkeit und in, ja, was dann so ein Projekt ausmacht, hat er auch noch erzählt.
Genau.
Und es geht nämlich um die Profitabilität auf beiden Seiten, oder?
Ja, natürlich. Also zum einen muss ja derjenige was davon haben, der jetzt seinen Sonnenkocher, seine Toilette oder seinen Brunnen verkaufen will, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Oder aber er muss was anderes davon haben, einen Genuss oder sowas. Im Weltladen funktionieren diese Sachen ja auch.
Ja.
Diese Sparte des fairen Handels hat ja ganz klar auch diesen Aspekt drin, ich zahle ein paar Cent mehr für das Produkt, was ich kaufe, habe dafür A, ein gutes Produkt und weiß, dass die Leute auf der anderen Seite aber nicht nur ihren Kaffee nicht mehr haben, sondern in der Lage sind, die Familie zu ernähren. Das ist das Allerwichtigste, denke ich. Mhm. Also jeder möchte zuerst Sicherheit. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Da geht kein Weg dran vorbei irgendwie.
Ja.
Er möchte aber auch wissen, dass er Hygiene hat. Er möchte wissen, dass seine Kinder in die Schule gehen können. Er möchte wissen, dass er im Trockenen schlafen kann, ein Dach über dem Kopf hat, sauberes Wasser. Das hängt alles mit dran. Und auch das, diese Sachen kann man auch, also wir bezahlen dafür hier. Sozusagen in Form von Steuern oder indem wir halt unser Wasser irgendwo kaufen können, in den Laden gehen und das kaufen. Aber auch dafür brauche ich das Geld. Also ich brauche das genauso wie derjenige auf der anderen Seite.
Ja, genau. Stimmt. Also gut, dass er das nochmal betont hat, weil er hat nämlich auch über diese Abhängigkeit gesprochen und was passiert, wenn wir zum Beispiel Projekte haben, die eigentlich, weil im Grunde genommen sollte eine Organisation, die Hilfe leistet, doch sich selber irgendwie überflüssig machen wollen.
Das ist das Ziel eigentlich. Also
das sieht man aber niemals, dass Organisationen aufhören, oder? Kennst du dein Beispiel, dass die sagen, okay, jetzt haben wir es geleistet und wir verschwinden jetzt?
Ja, also in Nicaragua, dieses Nicaragua-Projekt, was hier in Ulm ja lange Zeit unterstützt wurde, das gibt es jetzt nicht mehr. Also Revolution ist um, also die Lage ist soweit geklärt, es sind Häuser gebaut worden, es sind andere strukturelle Maßnahmen geschaffen worden und jetzt machen die das allein. Genau.
Okay.
Das geht so. Und auch bei den Weltladenprojekten, die sind natürlich darauf angelegt, eine langfristige Beziehung auch aufzubauen, wie er das auch sagt.
Ja, die Beziehung ist wichtig.
Mhm. Aber es geht eigentlich schon darum, also um diese Hilfe zur Selbsthilfe, dass das an sich hinterher nicht mehr notwendig ist. Auch diese Ökokreditbank, Eukokredit heißt die, glaube ich, die gibt ja auch diese Kleinkredite an die Kleinstunternehmer raus weltweit, die das dann stückweise zurückzahlen und damit dann wieder andere Kleinstkredite finanziert werden können. Aber wenn dieser Kredit zurückgezahlt ist, sind die im Prinzip unabhängig.
Okay.
Also das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel für solche Sachen.
Wo quasi die Hilfe temporär ist, die Unterstützung und dann auch wieder
Unterstützung gegeben, einer Frau eine Nähmaschine zu kaufen.
Und zurückgezahlt die kann dann, wird auch.
Ja, und es ist, die haben langfristig, glaube ich, 5 Jahre oder sowas oder mehr, in denen das zurückbezahlt wird und danach müssen die auf eigenen Füßen stehen.
Ja.
Und es sind oft sehr, sehr kleine Beträge gemessen an den Geldmengen, die jetzt weltweit bewegt werden, die da weiterhelfen und die das Projekt an sich dann nachher bestehen lassen, obwohl das der Rest überflüssig ist dann.
Es gibt jetzt in Belgien eigene Organisationen, ich weiß nicht, ob es die in anderen Ländern auch noch gibt, die geben einfach nur Geld. Also die haben gemeint, ja, wir wollen gar nicht, also das ist das, was der Benjamin Säckinger so ungefähr sagt, von wegen, ja, erstmal hören, was die brauchen. Und die haben sich entschieden, einfach nur Geld zu geben.
Okay.
Ohne Bedingungen.
Okay.
Ohne irgendwelche...
Auch ohne das zurückzugeben oder mit zurückgeben?
Soweit ich verstanden habe, wird das nicht zurückgegeben.
Okay.
Und das scheint zu funktionieren, sagen sie zumindest. Sie haben damit einen Preis gewonnen.
Okay.
Von dem Auslandsministerium, glaube ich, in Belgien. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich davon halte. Weil es eben auf der einen Seite denke, okay, Geld und das lasst die Leute selber entscheiden, was sie brauchen. Also das kann ich schon verstehen. Also kann ich schon nachvollziehen, dass es funktionieren könnte. Dass man nicht kommt von wegen, ja, du solltest hier oder das oder so oder jenes bauen oder brauchen oder das könnte dein Leben verbessern. Also von hier aus gesagt, also das ist natürlich Quatsch, dass sie das selber entscheiden. Aber was dann der Benjamin Säckinger nachher noch sagt, ist, es ist nichts zu verschenken. Also es wird nicht verschenkt und in dem Moment wird aber doch was verschenkt. Also es ist alles irgendwie so komplex, das zu betrachten.
Ich denke, verschenken an sich ist nichts Schlechtes. Die Frage ist, wird es von der anderen Seite her ausgenutzt oder nicht?
Also ja, und wenn was verschenkt wird,
auch,
hat es dann...
jemand was schenkt.
Ja.
Aber schafft das für mich den Anreiz, dann selber aktiv zu werden oder nicht?
Ja, und hat das als Effekt, weil das sagt er nachher, dass die Leute einfach das annehmen, weil es geschenkt ist und dann eben nicht schauen, brauche ich das wirklich? Also da kommen wir noch dazu, glaube ich, weil ich hatte ihn noch gefragt, genau, ob man denn Entwicklungsprojekte machen kann, ohne diese Stereotypen zu bedienen. Das habe ich ihn auch noch gefragt, weil es darum natürlich auch geht. Das ist alles ein bisschen durcheinander.
Also ich glaube, dass man Projekte durchaus machen kann. Die Frage ist, ob es mit der Werbung dafür funktioniert oder mit dem Geld sammeln.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, eher die andere Frage.
Also Sie machen natürlich keine Werbung, um
Spenden
zu sammeln.
Die brauchen keine Werbung.
Genau, haben. Und am Ende sagt er auch noch, das werden wir nachher hören, was mit Spenden. Also da ist er nicht so ganz... Also es kommen noch interessante Sachen. Lass uns noch mal ein bisschen hören, was er heute dazu gesagt hat. Telefonisch. Man kann es verstehen, oder?
Es ist nicht, ich höre es gut.
Nichts super gut, was Qualität angeht, aber wichtig ist, was er gerade. Also, was habe ich gefragt? Genau. Kann man Entwicklungsprojekte machen, ohne diese Stereotypen, die wir besprochen haben, zu bedienen?
Also das ist für mich wiederum der Knackpunkt, dass wir eben primär mit Personen zusammenarbeiten, die auch von ihrer eigenen Seite und vom eigenen Interesse her ein Interesse an der Zusammenarbeit haben, um etwas vorwärts zu bringen. Und da ist es dann völlig egal, auf welcher Seite dort ein Weißer oder ein Schwarzer sitzt. Das ist im Prinzip eins. Wir arbeiten dort gemeinsam zusammen daran, dass das Ganze erfolgreich wird und sich selber trägt und dadurch eben auch langfristig profitabel läuft. Und die Grundmotivation, die ist dann bei beiden da. Und von daher sind wir, also ich sehe dort, wir haben ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, würde ich sagen. Der eine kann nicht ohne den anderen, wie bei fast allem im Leben. Und das ist auch das, was nachher eben gleichberechtigt ist, wo von beiden Seiten was kommt und auch kommen muss, dass es funktioniert.
Also
und dann ist es natürlich bei uns auch noch so, wir haben nichts zum Verschenken. Also dadurch sind wir auch schon davor geschützt, dass wir sagen, wir gehen dort jetzt in irgendein Land und schütten einfach dort, blöd gesagt, einen Geldregen über die Bevölkerung, was einfach überhaupt nicht zielführend ist, weil dort wird überhaupt nicht miteinander gearbeitet und geredet. Ein Punkt, der mir da vielleicht noch wichtig ist, gerade in Projekten, auch bei Ingenieure ohne Grenzen, ist es aus meiner Sicht ein großer Denkfehler, mit einer bereits vorhandenen Projektidee in die einzelnen Länder zu gehen und Partner anzugehen und zu sagen, wir könnten doch dies und das machen. Allein dadurch stellt man sich schon mal aus meiner Sicht über die Personen vor Ort, weil man impliziert, dass man weiß, was zu tun ist, viel, viel zielführender ist, erstmal zu hören, wo ist überhaupt Bedarf und vor allem auch, wer hat Eigenmotivation, was zu machen. Und dann zu schauen, kann ich dort unterstützen, aber wirklich in Zusammenarbeit, nicht indem ich dort irgendwas zupflaster, sondern wirklich zusammenarbeiten. Das ist viel, viel zielführender. Dann hat man die Personen vor Ort eingebunden, dann greift man die Ideen mit ab, man kann sich gegenseitig Ideen geben und bringt dadurch einfach auch langfristig Projekte zu einem langfristigen Erfolg.
Zusammenarbeiten ist nachhaltiger und gibt langfristiger Erfolg. Das können wir schon bestätigen, denke ich. Das war Benjamin Säckinger von der BOS AG. Und mittlerweile ist hier Sonja Putz ins Studio gekommen. Willkommen, Sonja. Steht das Mikrofon gut für dich? Sonst kannst du es auch noch ein bisschen näher ziehen, damit du rein... Genau, das kann man bewegen.
Ich glaube, so ist besser.
Ja, so verstehe ich
dich
gut.
Hallo zusammen.
Ja.
Danke, Lotte, für die Einladung. Ist ja immer wieder wichtig, auch seinen Standpunkt, was machen wir überhaupt, mal wieder klarzustellen.
Ja, weil du bist ja von der Weltfunksendung, auch hier. Seit wann bist du? Petra ist seit 18 Jahren bei FreeFM, ich seit 5 Jahren und du bist seit?
Ich habe es nicht wirklich nachgeschlagen, aber ich würde mal sagen, die Weltfunksendung gibt es jetzt so 4 Jahre.
Das ist auch schon.
So um den Dreh machen wir die Sendung jetzt. Ja.
Super.
Ja.
Und warum geht es bei euch in der Weltfunksendung?
Ich muss dazu sagen, wir sind ja bloß eine Gruppe innerhalb der Weltfunkredaktion. Also hat sich die Idee damals herausgebildet, dass verschiedenste NGOs in Ulm, die sich mit Entwicklungshilfe bzw. Unterstützung anderer Völker beschäftigen oder Amnesty, dass wir uns zusammentun und eine Sendereihe machen und eben abwechselnd senden.
Ja.
Und ja, da war dann Ingenieure ohne Grenzen und alles Mögliche dabei. Wir sind immer noch dabei.
Und wer ist wir?
Das ist die Tibet-Initiative.
Genau.
In Ulm, Neu-Ulm, also die Regionalgruppe der Tibet-Initiative. Uns gibt es seit circa 25 Jahren. Und wir haben uns gedacht, das ist ja sehr gut, also ein freies Radio zu nutzen, dass wir eben dadurch mehr Leute erreichen können als durch unser übliches Format, eben Vorträge in der VH und so weiter.
Ja.
Und seitdem machen wir mit bei Weltfunk.
Ja, auf jeden Fall. Ich war auch schon Teil der Weltfunksendung. Ich habe da schon mehrere Interviews auch gemacht, wenn es auf Englisch auch mal sein darf. Und ich freue mich auch immer da mitzuarbeiten, weil es doch ja bei euch vor allem um politische Arbeit geht. Und darüber sprechen wir nachher. Ich freue mich total, dass du jetzt heute in der Sondersendung dabei bist. Petra Wolf habe ich schon am Anfang vorgestellt. Also sie ist in der Kontrastes-Sendung dabei, seit 18 Jahren Radiomacherin bei Radio Free FM und du ja auch hier. Wir sind jetzt Radiomacherinnen untereinander. Zufällig senden wir das hier live, das heißt, wir sind jetzt nicht alleine. Es hören auch noch Menschen zu, zum Glück, weil dafür machen wir das hier. Und Ziel heute dieser Sondersendung ist so ein bisschen, ja, uns selber mal zu hinterfragen. Das heißt, in diesem Projekt, es muss nicht immer White Charity sein, geht es ja um Entwicklungshilfe, Entwicklungsprojekte und mal zu hinterfragen, was machen wir, wie macht man das? Ich bin sehr interessiert an deiner Arbeit, Sonja, und eure Arbeit, weil die politisch ist. Und das ist etwas, was glaube ich, manchmal nicht so sichtbar ist und auch manchmal nicht so einfach zu beschreiben. Und deswegen werden wir von dir noch jede Menge lernen können in dieser Sendung. Ich hatte schon mit der Tina Vasilio-Enz ein Gespräch, das haben wir vorher ein Stückchen gesendet, ein telefonisches Gespräch. Und da ging es besonders darum, welche Sprache wir nutzen, wenn wir über diese Themen reden. Also da gibt es ein Glossar online, das wusstest du vielleicht auch noch nicht, habe ich auch heute entdeckt, glossar.neuemedienmacher.de. Und das ist eben ein Wörterverzeichnis mit Formulierungshilfen, Erläuterungen und alternativen Begriffen für die Berichterstattung in der Einwanderungsgesellschaft. Solche Sachen besprechen wir heute in dieser Sondersendung. Genau, weil ein Wort ist schnell gesagt, und das ist eben, was uns als Radiomacher ein bisschen ja in eine manchmal gefährliche oder schwierige Position stellt. Wir stehen hier am Mikrofon und reden über Projekte, über andere Länder, über eine Welt, Themen, und ich bin mir da persönlich ganz oft unsicher. In der Sprache, erstens, weil Deutsch nicht meine Muttersprache ist und manchmal fehlen mir Wörter. Und geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, okay, wie beschreibe ich das korrekt, ohne irgendwie, also wertfrei quasi, oder ist das schwierig, wenn es um Tibet, also ich meine, Tibet ist auch ein politisch kompliziertes Thema, da kannst du doch auch nicht sagen, was du möchtest, oder?
Ja, man muss sich immer wieder zügeln in seiner Sprache.
Doch.
Weil manchmal kommen ja doch auch Aggressionen hoch. Und ja, dann könnte man sich ja versteigen, ja, dass man, ja. Und da gemahnt uns aber der Dalai Lama immer wieder dran, eben auch auf die Sprache zu achten und ja, auch sehr zu differenzieren zwischen der Regierung und den Chinesen,
ja,
die ja größtenteils dasselbe Schicksal haben als ja, die Tibeter.
Ja.
Also es gibt ja sehr viele Minderheiten, es werden sehr viele unterdrückt. Das ist ja bloß exemplarisch jetzt.
Ja. Ja. Ja.
Und da muss man sich selber immer wieder zurücknehmen und das auch immer wieder kommunizieren, dass wir nichts, aber absolut nichts gegen das chinesische Volk haben, sondern nur eben durch dieses, gegen das Regierungssystem.
Ja, ja. Also da kann das ich mir vorstellen, ja, das ist nochmal ein Extra, das hatten wir noch nicht, Petra, heute in der Sendung, immer die Emotionen, die da noch dazu kommen, dass man eben auch noch irgendwie, also total, da kommt, ist das eine Biene oder eine Wespe? Hallo, willkommen in der Sendung, wir sind jetzt zu viert im Studio, ist gerade ganz schön am Mikrofon vorbeigeflogen, eben wenn die Emotionen hochkommen und du auch noch in diesen Projekten drin bist, ja, weil es eben ungerecht ist, was an irgendeiner Stelle passiert, also nicht einfach, nicht leicht, dann eben auf die Sprache zu achten und so nicht auszurasten und irgendwelche ja, Wörter zu nutzen, die man dann nachher nicht zurücknehmen kann und die vielleicht auch dann nicht besonders helfen an der Stelle.
Dann muss man sich auf den Boden zurückziehen, auf die Sachlichkeit und versuchen, Mitgefühl zu aktivieren, was wir doch als Buddhisten immer wieder üben, und das ist sehr hilfreich in diesem Zusammenhang und immer wieder zu sehen, was für schlechtes Karma die eigentlich für sich machen. Also dann kann man wieder Mitgefühl kriegen. Sie wissen es nur nicht.
Ja.
Sie wissen nicht, was sie tun.
Sie wissen nicht, was sie tun, genau.
Ja. Schön, dass du da bist, Sonja. Wir hören noch ein paar Stückchen von Benjamin Säckinger von der BOS AG. Also das ist ein Unternehmen, das eigentlich weltweit, also sowohl auf dem asiatischen als auch afrikanischen als auch amerikanischen Kontinent mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet, und die sind besonders spezialisiert als Ingenieure in Speicherlösungen, um Energie zu speichern und eben Strom zu speichern, zum Beispiel in Gebieten, wo es eben notwendig ist, weil keine Stromleitung irgendwie unterm Boden liegt und das alles nicht so einfach ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig so beschrieben. Ich hatte noch ein paar Fragen für ihn. Es geht noch darum, diese Zusammenarbeit in zwei Richtungen. Er legt ganz großen Wert darauf, auf Augenhöhe zu arbeiten. Und nachher sagt er auch noch was zu politischer Arbeit, was ja eben ist, was die Tibet-Initiative macht, finde ich ganz interessant, warum sie das eben nicht machen. Und dann hat er noch einen anderen Punkt, das hören wir jetzt alles mal hintereinander.
Korrekt. Und im Zweifelsfall eben auch mal einen Schritt zurücktreten muss und sagen, meine ursprüngliche Idee ist eigentlich Schwachsinn. Und es ist eben immer ein bisschen die Gefahr da, die ich es selber auch erlebt habe, Ingenieur ohne Grenzen, wenn ich mit einer Idee komme, wir könnten euch doch Wasserpumpen bauen als Beispiel, da sagt natürlich jeder ja. Kein Mensch auf der Welt sagt nein, wenn ihm irgendetwas kostenfrei angeboten wird. Ob die Wasserpumpe wirklich gebraucht wird, ist völlig zweitrangig. Vielleicht braucht man die überhaupt nicht. Und dann wird die trotz allem gebaut und steht dann da, kein Mensch benutzt sie und jeder wundert sich, warum funktioniert das Projekt nicht. Wird dann vielleicht noch ein bisschen aufgehübscht in den Marketingmaterialien. Vielleicht fühlen sich die Leute, die das Projekt gemacht haben, auch noch gut, weil sie dachten, sie haben jetzt ja hier die Pumpe installiert und die Pumpe ist toll. Aber de facto schießt man eigentlich am Ziel vorbei. Und das ist für mich schon der Knackpunkt, eben bereits komplett beim Beginn. Man sollte in Dingen zusammenarbeiten, wo von beiden Seiten ein Interesse da ist und so von Beginn an, ohne dass dort eine Idee irgendjemand übergestülpt wird, dass man doch das oder dies oder das andere machen kann.
Free FM. Wir sind eher auf Free FM. Benjamin Säckinger war das zu dem Thema auf Augenhöhe arbeiten und auch eben die Zusammenarbeit in zwei Richtungen stattfinden lassen, sich austauschen. Und dann hat er noch Folgendes gesagt, als ich gefragt habe, macht ihr mit der BOSAG auch politische Arbeit eigentlich hier zum Beispiel vielleicht?
Also das ist ein sehr zweischneidiges Wort. Auf der einen Seite haben Politiker, sind ein schöner Hebel, um in Multiplikatoreffekte zu gelangen, wobei man sich eben bewusst sein muss, dass im Regelfall ein Politiker das unterstützt, was er selber zu seinem Vorteil nutzen kann und man spannt sich damit vor den Wagen des Politikers. Das ist ganz offen gesagt eine Abwägung, die man für sich treffen muss, möchte ich das oder nicht. Im Regelfall vermeiden wir zu sehr mit Politik verwoben zu sein.
Also das ist mal ein ganz großer Kontrast gegenüber, was ihr macht, Sonja, mit der Tibet-Initiative. Das heißt, er hat gemeint, politische Arbeit, ja, weil dann eben vielleicht doch der Politiker auf sein eigenes Ziel schaut, ist eben die Gefahr, dass das gar nichts bringt. Jetzt deine Meinung dazu und was ich auch schon ja gehört habe, über was ihr macht, ist das politische Arbeit ja doch notwendig ist und doch zu Erfolge führen kann, oder?
Also, da muss man schon differenzieren. Ich denke, wenn du über Projekte im Land sprichst, kannst du sehr wenig politische Arbeit betreiben, weil du ja immer auf Gnaden der Regierungen im Land angewiesen bist und Projekte sehr schnell gekippt werden, wenn du politisch wirst.
Ja. Wir können Politik, das machen. Politik da vor Ort quasi zu sensibel ist oder zu risikovoll?
Ja, oder es könnte ja Kritik aufkommen. Also wir zum Beispiel, ich habe das jetzt nur ganz am Schluss noch mitgehört, eben mit diesen Speichern, die da gebaut werden und so weiter. Könnte ja sein, dass das irgend so einem Landlord jetzt nicht reinpasst, weil das war jetzt gerade das Gebiet, wo er normalerweise abkassiert hat und jetzt sind da auf einmal Ausländer da. Man weiß ja, dass Schutzgelder gezahlt werden und so weiter von den NGOs, dass überhaupt Projekte durchführen können. Ja. Und wenn du dann auch noch anfängst, die Leute zu mobilisieren, sie sollen mit diesen Zuständen, die vor Ort herrschen, nicht zufrieden sein, dann bist du ganz schnell draußen mit deinem gesamten Projekt.
Ja. Also so macht ihr das
so
auf jeden Fall.
So macht das keinen Sinn. Und das, wir gehen da eine ganz andere Linie. Wir arbeiten ja nicht in Tibet. Wir könnten ja gar nicht in Tibet arbeiten, das ist das andere.
Weil da kommt man auch gar nicht einfach so rein.
Wir würden nicht einmal mehr einreisen dürfen.
Ja.
Ja, also wir betreiben unsere Arbeit in dem Land, wo wir leben. Und das ist ja weltweit organisiert. Die Tibet Support Groups gibt es Gott sei Dank mittlerweile weltweit.
Ja.
In diesem Verbund sind wir auch drin. Das heißt, wir können gemeinsam sehr gut weltweit Organisationen starten. Vor Ort ist es sehr hilfreich. Also was er jetzt gesagt hat, man spannt sich da eventuell vor den Karren eines Politikers. Das ist in unserem Fall nicht, weil wir gehen sehr gezielt auf Politiker zu, zum Beispiel ins Auswärtige Amt, wo wir immer einen Fuß drin haben, egal welche Regierung jetzt da dran ist.
Also das Auswärtige Amt in Deutschland?
In Berlin.
In Berlin.
Also unsere Geschäftsstelle ist ja in Berlin, wo also...
So nah wie möglich dran.
Sozusagen. So nah wie möglich dran. Drum ist die Geschäftsstelle in Berlin. Nachdem die Regierung umgezogen ist, ist auch, sind viele Vereine umgezogen, um da vor Ort zu sein. Und wenn jetzt zum Beispiel die Frau Merkel nach China reist, dann ist definitiv vorher eine Gesprächsrunde angesagt für die Tibet-Gruppe, wo Unterschriftenlisten mitgegeben werden für politische Gefangene, die wir wissen, die sind jetzt neuerdings verhaftet worden. Wie laut das vorgetragen wird, da haben wir keinen Einfluss drauf, aber wir wissen von politischen Gefangenen, die dann entlassen worden sind oder später entlassen worden sind, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Haftbedingungen besser wurden, die Folter eingestellt wurde. Und wenn wir dann recherchiert haben, wann war das, dann war das zu dem Zeitpunkt, wo klar war, die Namen sind bekannt. Also das Ausland weiß, der Mensch ist verhaftet worden und ab da ändert sich etwas. Ja. Und das ist schon mal positiv. Ja.
Das heißt eine Unterschrift, Petra, wusstest du das, dass es so funktioniert? Ich wusste das nicht, bis ich dich kennengelernt habe, Sonja, bis ich für die Tibet-Initiative auch mit die Weltfunksendung mal moderiert habe. Und dann erst ist mir klar geworden, dass diese eine Unterschrift, die ich auf so eine Liste setze, wovon ich vorher dachte, bringt es was? Keine Ahnung. Dass das tatsächlich, weil eben diese Unterschriften mitgehen mit Politikern,
so ist es. So
da
ist
vor Ort, dass das tatsächlich
natürlich,
was bringt.
Wenn jetzt die Geschäftsstelle kommt mit so einem Packen Unterschriften und noch die Online-Petition, mittlerweile geht es ja über alle Medien natürlich, und du kannst sagen, es gibt 68.000 deutsche Bürger, die wollen, dass sie vor Ort das zur Sprache bringen. Dann passiert was.
Ja.
Also und da zählt wirklich jede Einzelne. Also es ist lange unterschätzt worden und man hat auch lange Zeit nur Online-Petitionen gemacht. Aber mittlerweile wissen wir, das ist sehr gut, was hinlegen zu können.
Echt
und zu
Papier,
sagen,
mit Papier, echten Unterschriften
mit
drauf.
Unterschriften, also wo Menschen wirklich sich hinstellen und unterschreiben mit Name, Adresse. Ich will, dass das zur Sprache kommt. So eine Zahl, also wenn du jetzt eine Online-Petition machst, da unterhand jetzt, was weiß ich, auch was, 1.500.000, das läuft durch wie nichts. Das ist eine sehr abstrakte Zahl, was für Menschen stehen da dahinter.
Ja.
Wir machen das mittlerweile zweigleisig. Es gibt da ältere Menschen, die sagen, oh, pf, nee, online will ich gar nicht. Und man kommt mit den Menschen auch ins Gespräch. Wenn du mit der Liste kommst und sagst, es geht um das und das, würden sie uns ihre Unterschrift geben. Ja. Und dann haben wir schon einen Aufhänger, dass man darüber spricht. Und ja.
Hast du so mal was unterschrieben, Petra, auf der Straße oder so? Oder online? Ja.
Also beides. Und je nachdem, wenn ich das nachvollziehen kann, was da drin steht oder mich damit identifizieren kann, dann unterschreibe ich das schon.
Also in dem Moment war dir dann schon klar, dass da...
Dass das immer solche Auswirkungen hat, ist mir natürlich nicht klar. Aber auch wenn unsere Bundesregierung schon weiß, was ich möchte, finde ich das schon wichtig.
Wir sind Wähler und das ist es. Also das ist unser großes Plus in der Demokratie, man muss bloß wahrnehmen. Wir
und
haben Stimmen.
Ja.
Und jeder Politiker, auch im Wahlkreis, das ist ein weiteres Thema, wir machen seit 1994 diese Wahlprüfsteine. Also wo wir an jeden Politiker, wenn jetzt Bundestagswahlen sind, jeder Politiker, der zur Kandidatur steht, auch im Wahlkreis, die diversen Kandidaten anschreiben, wie stehen sie zu dem und dem und dem. Und das wird veröffentlicht.
Ja,
und das heißt, manche hören komplett platt, weil sie überhaupt keine Ahnung haben.
Ja,
und werden sich vielleicht bemühen, ein bisschen Ahnung zu haben, von was wir überhaupt reden. Und andere wiederum ziehen gleich sehr positiv Stellung. Also da entstehen wieder Gespräche. Das ist sehr wichtig, die Politiker da einzubinden, gerade auch Lokalpolitik.
Also das ist unheimlich schwere Arbeit, oder?
Es ist zäh. Also es ist zäh. Aber wie gesagt, wir machen es auch schon fast 25 Jahre.
Und ehrenamtlich alles.
Ehrenamtlich, natürlich. Wer soll das bezahlen? Die Tibeter?
Ja, ja, nee, weil darum ging es vorher auch. Hat der Benjamin Seckinger von der BOS AG erste Meinung, dass Projekte vor Ort dann, das ist natürlich eine andere Art Projekt, das ist dann keine politische Arbeit, dass da auch eine Profitabilität sein muss auf beiden Seiten, damit auch die Motivation da ist und das gemeinsame Ziel da ist und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Was Sprache angeht, möchte ich dich nachher noch was fragen. Wir haben noch eine halbe Stunde in dieser Sondersendung bis 18 Uhr.
Sehr
und
schön.
Genau, noch jede Menge zu besprechen. Und Musik gibt es auch. Von der Band Millionaire ist das Ballad of Pure Thought. Das war Fixture Picture von Aldous Harding und davor Millionaire mit Ballad of Pure Thought. Wir versuchen heute auch Pure Thoughts zu haben. Zumindest versuchen wir heute unsere Gedanken und Wörter zu hinterfragen als Radiomacher. Wir fragen uns nämlich heute in dieser Sondersendung, die noch bis 18 Uhr geht, ja, was wir als Radiomacher als Sprache benutzen können, als diskriminierungsarme Sprache, als wertfreie Sprache, wenn wir reden über Entwicklungsprojekte, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter, wie wir Stereotypen vermeiden können, wie wir White Charity vermeiden können. White Charity in dem Sinne, dass man quasi als, ich sage es jetzt mal stereotyp dargestellt, weiße, reiche Person auf der einen Seite in eine Richtung dann quasi Hilfe leistet an hilfsbedürftige Menschen, die meistens dann die schwarze Hautfarbe haben. Also Stereotyp, mehr Stereotyp als das kann man es kaum bedenken und das möchten wir heute hinterfragen. Welche Sprache benutzen wir? Da hatten wir schon Tina Vasilio Enns mit einem ganz guten Tipp, nämlich nutzt doch mal das Glossar von den neuen deutschen Medienmachern. Das findet man unter glossar.neuemedienmacher.de. Ich bin Lotte Stevens hier am Mikrofon heute und bei mir Petra Wolf, auch Radiomacherin bei FreeFM seit 18 Jahren in der Kontrastes-Sendung und Sonja Putz, auch Radiomacherin seit ja doch fast 5 Jahren hier bei FreeFM mit der Weltfunksendung und die wird dann gemacht von der Teambet-Initiative Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Geht's euch gut?
Durchaus.
Klar. Durchaus. Also schön, dass ihr heute da seid, um das hier mit mir zusammen zu besprechen. Wir haben über eure Organisation und eure politische Arbeit geredet, Sonja, weil eben politische Arbeit, das ist doch noch ein besonderes Segment in der Entwicklungszusammenarbeit. Kann man das Entwicklungszusammenarbeit nennen oder ist es echt, weil politische Arbeit scheint mir echt die schwierigste, aber eben vielleicht auch meist effektive Arbeit.
Ja, man Zusammenarbeit. Wir können mit der Exilregierung zusammenarbeiten. Mhm. Natürlich sind wir in engem Kontakt mit Dharamsala und stimmen auch unsere Kampagnen immer wieder mit dem Dalai Lama ab.
Dharamsala ist in Indien.
Dharamsala ist Nordindien, also der Sitz der tibetischen Exilregierung, die ja demokratisch gewählt ist. Es gibt Minister, es gibt und so weiter. Und wie gesagt, es wird jedes Jahr abgestimmt, was für Kampagnen wir starten sollen, also was ist Hauptschwerpunkt für dieses Jahr. Und insofern versuchen wir schon zum Entwickeln, aber eben nicht im Land selbst, weil da haben wir eben diese Möglichkeit nicht.
Aber schon mit der Exilregierung
mit
zusammen,
der Exilregierung,
das heißt, reist jemand dahin oder
ja,
wie?
Ja, regelmäßig der Vorstand, auch ehrenamtlich natürlich.
Ja, also die reisen nach Dharamsala.
Die reisen nach Dharamsala, um das abzustimmen.
Ja.
Also wo sind die Schwerpunkte? Das geht also eben momentan sind, um das mal kurz einzuflechten, dieses Green Tibet, Free Tibet hatten wir vor Jahren schon als Schwerpunkt und der Dalai Lama sagt, wir müssen das unbedingt noch viel publiker machen, was die Umweltzerstörungen in Tibet für Auswirkungen auf die ganze Welt haben, auf das Weltklima. Ja. Dass das nicht nur eben schlimm ist für die Tibeter und die Chinesen, die dort leben, sondern es wird die ganze Welt betreffen. Die Abschmelzung der Gletscher, die Wasserknappheit, die in Asien sein wird, das wird viele, viele Länder betreffen und das müssen wir wieder viel mehr im Vordergrund bringen, sagt er. Wir müssen jetzt da einen Schwerpunkt drauf setzen, weil die Zeit drängt. Also das ist für uns dann eben Anlass, dass wir schauen, mit wem können wir zusammenarbeiten, ja. Wissenschaftler dann als Referenten holen, um von der Seite wieder zu beleuchten.
Ja.
Und was immer parallel läuft, sind die Free-Me-Kampagnen, also die politischen Gefangenen werden immer spezielle hervorgehoben.
Das ist dann wo dann Unterschriften
richtig
gesammelt werden?
Die Unterschriftenlisten
werden.
Dann gestartet werden. Ja. Im Moment ist das wieder Panchen Lama, also würde jetzt zu weit führen, aber die Zeit drängt auch, weil das ist der Würdenträger, der den nächsten Dalai Lama anerkennen muss. Und das ist ein Schachspiel, das China da eingefädelt hat. Chinesische Regierung, Entschuldigung.
Ja, ja, ja.
Weil der ist verschwunden. Dieser Junge wurde mit 6 Jahren entführt, 3 Tage nachdem der Dalai Lama den anerkannt hat, als Panchen Lama.
Mhm.
Und seitdem ist er verschwunden. Und das war in den 90er Jahren, das heißt, der Junge ist heute Mitte 30, also der Panchen Lama.
Und
es
lebt
wird immer
noch.
Das wissen wir nicht.
Ach, das wissen
wir
auch.
Es wurde nie wirklich gesagt, der ist da und da, dem geht es. Doch, es wird gesagt, es geht ihm gut. Aber niemand hat ihn je mehr gesehen, gesamt seiner ganzen Familie.
Ja, ja.
Und je näher die Wahrscheinlichkeit rückt, dass der Dalai Lama stirbt, die chinesische Regierung hat einen eigenen Panchen Lama dann intronisiert.
Aha.
Und der sitzt da in China.
Okay.
Das heißt, wenn der Dalai Lama sterben wird, dann wird der den nächsten Dalai Lama bestimmen, der mit Sicherheit auch dann China-konform sein wird.
Ja.
Und darum haben wir gesagt, so weltweit, wir starten eine neue Suchaktion. Also das ist unsere momentane Aktion, die von allen Tibet Support Groups, wo ist der Panchen Lama? Und es geht jetzt ein halbes Jahr weltweit, dass wir Unterschriften sammeln, zu den jeweiligen Regierungen gehen und sagen, ihr müsst hartnäckig bleiben, wo ist der Panchen Lama?
Und wenn also ein Minister aus Berlin nach China reist, dann nimmt er Unterschriften mit wird auch mal nachfragen. Also welche Erfolge habt ihr schon? Genau, nachhaken und hören lassen. Ja, wir wissen, wir suchen auch mit. Welche Erfolge habt ihr schon als Tibet-Initiative gehabt?
Ja, ich habe es ganz kurz vorhin schon geschildert, dass wir wissen, dass also die Häftlinge besser behandelt werden in dem Moment, wo der Name bekannt ist. Also dass wir wissen, der ist inhaftiert.
Ja, der Name.
Der Name des Häftlings.
Genau.
Wir haben, also als Erfolge. Also eines, wo ich heute noch wirklich froh bin, dass wir das gemacht haben, das war 2009. Ist schon eine Weile her, funktioniert noch immer, war in Frankfurt die Buchmesse, wie immer, und China war das Gastland. Und natürlich war unser Bemühen, dass wir da einen Infostand bekommen, was natürlich sofort abgelehnt wurde. Dann haben wir gesagt, ja, wie kommen wir dann da rein? Wir müssen einen Verlag gründen. Und dann können die uns nicht verwehren, dass wir unser Buch auf der Buchmesse präsentieren.
Und dann habt ihr einen Verlag gegründet.
Mit großer Anstrengung haben wir einen Verlag gegründet, der es immer noch gibt. Der heißt Lungta Verlag und Lungta ist das Windpferd auf den Gebetsfahnen. Mhm. Also das Glück und Reichtum, Wohlwollen, Freude in die Welt verbreitet. Also Lungta verbreitet all dies.
Ja.
Und als erstes Buch haben wir dann aufgelegt von einer Tibeterin, von einer Frau Tsering Wöser ist ihr Name, die 2008 den Aufstand in Lhasa in einem Blog dokumentiert hat. Und diese Frau ist so unerschrocken und so mutig, die steht immer wieder unter Hausarrest, hat natürlich Ausreiseverbot und.
Ja.
Und kann natürlich nicht publizieren. Alles, was sie schreibt, ist verboten.
Ja.
Ihre Blogs werden geblockt. Aber wir haben gesammelte Schriften von ihr bekommen.
Und habt ihr in
und
einem
haben
Buch
das
gemacht?
Buch zur Buchmesse, wo China das Gastland war, präsentiert. Nur dieses Buch. Wir haben nur eins.
Ihr habt die Gewehre.
Tisch voll von diesem Buch.
Ja.
Und daneben einen Käfig, wo ein Tibeter drin saß.
Wow, okay.
Und jeder, der da vorbeiging, musste das wahrnehmen. Und es gab heftige Proteste natürlich, woraufhin dann die chinesische Regierung wieder mal aufgeklärt wurde, dass wir hier in einer Demokratie leben und wir Meinungsfreiheit haben.
Also zum Thema Sprache heißt das, ihr habt in dem Moment ja die Provozierung eigentlich als Sprache genommen, um mit dem Bild, mit dem Käfig dann und mit den Büchern eben zu provozieren. Also Titel vom Buch ist, ihr habt die Gewehre.
Titel vom Buch ist, ihr habt die Gewehre, ich einen Stift.
Ja.
Und das ist eine Chronologie der Ereignisse 2008 in Tibet. Die hat diesen Aufstand dokumentiert, minutiös, stündlich, was passiert ist.
Spannende
das
Geschichte.
Das ist ein Dokument, das einmalig ist. Und wir haben uns gedacht, das müssen wir veröffentlichen.
Ja.
Und genauso nutzen wir das dann zum Beispiel auch für Autoren, die verboten sind in Tibet. Also der war inhaftiert. Wir haben dann auch gleichzeitig natürlich eine Aktion gestartet für diesen Autor,
Shokyang.
Und haben seine politischen Essays und Gedichte eben wieder in diesem Verlag veröffentlicht. Also das ist ein offener Verlag. Es kostet eine Menge Geld, ein Buch zu veröffentlichen. Es macht niemals Gewinn. Aber wir werden uns nicht scheuen,
das hat ja
keine Mühen scheuen, wieder genauso.
Genau, und da sieht man, wie man die Sprache dann eben als Waffe sozusagen nutzen kann, um dann eben doch da irgendwas zu bewegen. Genau, für Verbreitung von Texten, die eigentlich sonst nicht in die Welt verbreitet werden würden.
Ja, dieser Mann wurde für diese Texte inhaftiert.
Ja.
In Tibet. Ja. Und während das veröffentlicht wurde, war der noch in Haft. Er ist mittlerweile draußen, aber unter Beobachtung.
Okay.
Aber der lässt sich nicht abhalten, da den Mund aufzumachen. Ich meine, es ist unvorstellbar, was die Leute auf sich nehmen, weil sie wissen, was ihnen passiert.
Ja, und trotzdem dann trotzdem den Mund aufmachen.
Und dann sehe ich das für uns immer wieder als Motivation. Wir haben alle Chancen, wir müssen sie nur nutzen. Wir haben ein freies Radio, wo wir sagen können, was wir wollen.
Ja. Auch wenn es kritisch ist, was wir äußern.
Natürlich.
Genau. Ja, und heute hinterfragen wir ja uns selber auch noch, genau, wie wir umgehen mit verschiedenen Projekten. Wie ist es in eurer Organisation, wie seid ihr transparent? Weil eine Frage, die ich auch noch Benjamin Seckinger von der BOS AG gefragt habe, ist eben dieses, wie kann ich hinterfragen, ob es jetzt als Radiomacher ist oder als Nicht-Radiomacher, sage ich dann mal. Also wenn du eine Person bist, die jetzt nicht ein Medium zur Verfügung hat, um etwas zu schreiben oder ausstrahlen, wenn du dann denkst, okay, ich möchte irgendwas unterstützen mit Spenden oder mit einer Unterschrift und so weiter, ist natürlich immer die Frage, was unterstützen wir? Also wenn wir Anfragen bekommen von Projekten, von wegen könnt ihr da als Medium auftreten, als Radio vielleicht auch was live übertragen und so weiter, stellen wir uns erstmal die Frage, was unterstützen wir? Das ist bei euch in der Tibet-Initiative natürlich wichtig, wie ihr transparent seid nach außen, damit die Leute auch wissen, was unterstütze ich hier? Wie macht ihr das?
Ja, und zwar ganz gezielt, weil wir haben nicht das deutsche Spendensiegel. Mhm. Und zwar aus diesem Grund, weil das einer jährlichen Prüfung bedarf, die sehr viel Geld kostet.
Okay.
Das Geld haben wir gar nicht. Weil wir werden ja ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert.
Ja.
Und zwar ganz bewusst, um von niemandem abhängig zu sein. Also wir haben keinerlei Sponsoren. Es ist ausschließlich, und das ist ein relativ geringes Budget, mit dem wir eben die Geschäftsstelle in Berlin unterhalten müssen und dort durchaus Angestellte haben.
Ja.
Die arbeiten nicht ehrenamtlich in Berlin.
Ja.
Kann man auch nicht erwarten.
Ja.
Und aus diesem Grund, wir sind Unterzeichner der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Das heißt, wenn man auf unsere Homepage geht, kannst du minutiös so bis zur Telefonnummer vom Vorstand, vom Kassenjahresbericht, alles offengelegt, wo jeder Einblick haben kann in unsere Struktur, wie verwenden wir die Gelder, bis zum letzten Cent. Ist das nachvollziehbar? Also wir kriegen keine Fördergelder vom Bund, nicht von der EU, nicht von der UN, und zwar wirklich aus dem Grund auch, um unabhängig zu bleiben. Und viele sagen, ihr habt ja das Spendensiegel nicht. Das ist für viele doch ein Kriterium.
Ach so, das ist ein Kriterium, um nicht zu spenden.
Nein, das ist ein Kriterium für viele Spender.
Aha.
Du schaust, hat der das Spendensiegel, DZI heißt das.
Ja.
Und dann, denen kannst du spenden, die sind geprüft. Aber das kostet, diese Prüfung.
Oh ja, das ist etwas, was ich
da
zum Beispiel
auch nicht
wusste.
Da bist du jährlich bei ungefähr 1000 Euro, okay, um das prüfen zu lassen, alljährlich. Wie sind die finanziell aufgestellt und so weiter. Genau, das können sich kleine Organisationen kaum leisten, das Spendensiegel überhaupt zu bekommen.
Das, was ich vorher gesagt habe, Petra, von wegen, was wir hier alles lernen, das ist doch mal was Neues, was ich gelernt habe.
Ja.
Okay, trotzdem ist es natürlich gut, wenn Menschen hinterfragen, was sie unterstützen, oder?
Natürlich,
aber transparenter als was ihr macht, kann man dann kaum eigentlich sein.
Das ist der Grund, warum wir eben das so organisiert haben, dass jeder das wirklich nachvollziehen
kann. Voll gut,
kann.
Was das mit dem Spendensiegel, okay, das finde ich schon krass. Ich habe dazu noch Benjamin Segginger gefragt, also als allerletzte hatte er noch einen Punkt. Ich habe ihn einfach gesagt, ob er noch was zu sagen oder selber vielleicht zu fragen hat, und da hatte er doch noch einen Punkt, und dann ging es auch noch nachher über Spenden, also in seinem Fall dann für Projekte oder für Entwicklungszusammenarbeit in der ganzen Welt, und das hat er dazu gesagt.
Ich habe nur noch einen letzten Punkt aus meiner Sicht, wo ich selber viel drüber nachgedacht habe. Und das ist auch nicht als Vorwurf gemeint, aber die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wem dient denn die Arbeit, die man tut, wirklich? Dient die tatsächlich für einen Fortschritt, eben für die eigentlich Begünstigten? Wobei in dem Fall auch schon so sein sollte, dass im Endeffekt beide Parteien davon profitieren, wie gesagt. Aber dient sie den Begünstigten oder dient sie eigentlich eher mir und meinem eigenen Gefühl, dass ich irgendetwas Sinnvolles tue? Das ist für mich immer eine Frage, die ich mir selber häufig stelle, und die auf jeden Fall einfach sinnvoll ist zu erörtern, um eben sich selber auch zu hinterfragen oder auch um Projekte zu evaluieren, inwiefern die sinnvoll sind. Wie gesagt, soll nicht böse gemeint sein, weil ich eben der Meinung bin, dass recht häufig eine Antwort rauskommt, die man vielleicht nicht gern hört. Aber es ist sinnvoll, darüber sich Gedanken zu machen. Da bin ich grundsätzlich relativ kritisch beim Thema Spenden, weil eine Spende häufig mit sich bringt, dass irgendeine Struktur, die sich eventuell auch wirtschaftlich selber hält, diese Struktur ruinieren kann. Und dann macht man kurzfristig was Gutes und ruiniert dabei aber im Nebeneffekt eine funktionierende Struktur, von der oft auch viele Menschen wirklich auch davon leben. Und das sollte man sich schon hinterfragen. Ist es sinnvoll, dort zu spenden? Ist es der richtige Ansatz oder nicht?
Also was Benjamin Segginger von der BOS AG noch gemeint hat, ja, hinterfragen, wem dient die Arbeit, wem dient diese Unterschrift. Und ich glaube, in deinem Fall, Sonja, hast du das ganz klar erklärt, wem das dient und was davon die Folge ist. Also die positive Folge auf jeden Fall. Und was Spenden angeht, ja, auch mit ist es, spende ich für mein Gefühl, damit ich mich gut fühle, von wegen, ich habe irgendwas gemacht, oder spende ich, damit echt langfristig sich irgendwas ändert. Meiner Meinung nach ist diese Transparenz, die du gerade beschrieben hast, Sonja, von der Tibet-Initiative, bei anderen Organisationen nicht so ganz total. Ich weiß nicht, Petra, wie es dir geht. Spendest du überhaupt generell? Und wenn ja, für was?
Also ich spende eher wenig, auch eher ehrenamtliche Arbeit, sage ich jetzt mal. Oder gehe halt wirklich selber in ein Projekt und arbeite mit. Also,
okay.
Oder gebe auch Wissen weiter, aber nur, wenn ich darum gefragt werde, quasi.
Ja. Ja,
wenn ich auch weiß, was kann ich überhaupt weitergeben und was nicht. Ja. Und diese Frage nach der Transparenz, auch mir fragen auch oft, woher sind die Projekte gekommen? Haben sich da Leute vor Ort selber zusammengetan? Oder ist da irgendwer gekommen und hat gesagt, jetzt machen wir mal bei euch ein Brunnenprojekt? Jetzt mal, also das ist natürlich auch wichtig, dass sauberes Wasser vorhanden ist, das steht ganz außer Frage, aber die Frage ist, wo kommt die Initiative her und sind diese Menschen in der Lage, das weiterzuführen, weil wenn das von der eigenen Initiative kommt, dann haben die auch die Kraft, hat jeder die Kraft, das auch weiterzuführen, solange bis es soweit fertig ist, dass es wirklich gut für einen selber ist.
Ja, und vor allem, und dann, wenn da dann, wie von Benjamin gesagt, vielleicht auch diese Profitabilität auf der Seite ist, dass man da wirklich auch ein Geschäft daraus machen kann und das auch weiterführen, ohne dass das eben...
Und manchmal ist es auch ich finde, es nur aufs Geld zu reduzieren, ist mir ein bisschen wenig. Also manchmal ist es auch ein Bewusstsein, das geschaffen wird, das dann auch einfach die Situation deutlich verändern kann. Jetzt, wir haben auch Sendungen über grüne Gentechnik gemacht und solche Sachen. Und jetzt erst nach vielen, vielen Jahren gibt es gentechnikfreie Initiativen hier in den Ländern und solche Sachen, wo auch Orte sich als gentechnikfrei labeln lassen, sagen, wir wollen das nicht, wir machen da nicht mit, und ohne dass da ein gewisses Bewusstsein im Kopf geschaffen wird, geht das nicht. Also das ist auch ein Profit, den man haben kann. Also ich glaube, dass der Profit nicht monetär sein muss, sondern auch sich in Wissen oder Fähigkeiten, die man anschließend erwirbt, äußern kann.
Ja.
Einfach. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
Dieses Hinterfragen, Sonja, deine Arbeit hinterfragen, vielleicht auch eine Spende an andere Organisationen, machst du das auch?
Ich spende durchaus an andere Organisationen, also auch sehr spontan manchmal. Also ich bin zum Beispiel bei Urgewalt Fördermitglied oder Campack, und wenn jetzt, ich erinnere mich noch den letzten Wahlergebnissen, der Aufruf kommt, wir brauchen Geld im Osten, um überhaupt die Jugendhäuser und so weiter und diese Organisationen vor Ort gegen rechts überhaupt nur über Wasser zu halten, weil die Staatsgelder immer weniger werden, was ja schon sehr beängstigend ist, dann spende da durchaus.
Aber du,
die Aktion heißt zum Beispiel Geld gegen rechts.
Ja.
Die brauchen Geld im Osten, um eben Konzerte gegen rechts zu veranstalten, um Jugendhäuser aufzubauen und, weil die Rechten machen das.
Ja.
Die machen Jugendhäuser und so weiter. Also da gebe ich dann durchaus mal spontan Geld, aber auch längerfristige Projekte, wo ich weiß, das läuft, also wo die Leute vor Ort nachschauen.
Aber das checkst du dann, ob das läuft und ob du damit quasi
also einverstanden bist. Nur für Projekte, wo ich weiß, dass, also wir zum Beispiel, ich unterstütze auch immer wieder ein Klosterprojekt in Nepal, in Kathmandu.
Warst du dann schon da vielleicht?
Oder? Ich nicht, aber die Iris, die früher unsere Sprecherin war. Die und die Ursel, eine aus unserer Gruppe, haben das gegründet. Die haben also das gegründet. Also eine Schule für buddhistische Nonnen ist das, und wo auch durchaus Straßenkinder dann untergebracht werden, die einfach eine Ausbildung bekommen. Und ja, wir finanzieren dann auch immer wieder mal eine Englischlehrerin zum Beispiel vor Ort. Ja. Also ganz konkrete Sachen, wo man weiß, da kommt was raus dabei. Und die
das bringt Bildung und das bringt auch
nachhaltig jedes Jahr nach.
Ja.
Und die kriegen regelmäßig Bericht. Da wird jede Kiste Obst abgerechnet, was die für die Verpflegung brauchen zum Beispiel. Okay. Jetzt gibt es kein Geld. Ja. Wenn das nicht ordentlich läuft, gibt es kein Geld mehr. Und das wissen die vor Ort. Also das ist sehr, sehr transparent dann.
Ich kaufe auch häufig im Weltladen Sachen ein, wo ich einfach weiß, das kontrolliert einer und guckt das nach.
Ja, genau.
Und also ich würde Kaffee, glaube ich, gar nie wieder ganz normal kaufen. Das kriege ich nicht mehr hin, seit ich weiß, wie es geht.
Also. Ja, wenn man weiß, wie sind die Bedingungen und
ist quasi eine indirekte Unterstützung, aber
mir fällt da noch was dazu ein. Also ich glaube vor einem Jahr ungefähr war mit Michelle Obama im Stadthaus. Okay. Hast du das gehört?
Das habe ich nicht mitbekommen.
Nein, also die war so radikal und die wird dafür auch angefeindet, dass die sagt, die beste Entwicklungshilfe, die ihr leisten könntet, ist alle Entwicklungsprojekte raus aus dem afrikanischen Kontinent. Mhm. Nur in Katastrophenfällen, also Soforthilfe, helfen. Aber ansonsten lasst die Finger von diesem Kontinent und bemüht euch zu Hause in euren Ländern, eben auf die Wirtschaft, auf die Politiker einzuwirken, dass sich die Bedingungen und vor allem auch die Wirtschaftsbedingungen, wo eben die Leute vor Ort kaltgestellt werden mit unseren Lebensmittelexporten und Baumwollanbau, also das ist ein weites Feld, dort müsst ihr arbeiten, vor Ort und nicht in Afrika.
Also das hat genau das hat der Thomas Gebauer auch, der Schriftsteller und vorher von Medico International Geschäftsführer, hat auch gesagt, am Allerweltsfest haben wir ja live diese Diskussionsrunde übertragen und sein Vortrag, die Utopie des Helfens. Und genau das hat er gesagt, eben, dass dann die politische politische Arbeit in dem Fall vor Ort bei dir zu Hause doch auch viel bringen kann. kann. Diese Live-Übertragung kann man übrigens auch noch nachhören auf der FreeFM-Webseite. Also da kurz vielleicht suchen nach Allerweltsfest. Also Thomas Gebauer war das. Das war dann auch in der Runde mit Lothar Heuson auch von dem Lateinamerika-Komitee und Organisator. Und ja, heute haben wir eigentlich 2 Stunden lang dieses Thema, dieses doch ziemlich komplexe Thema nochmal aufgefasst in dieser Sondersendung, die in 1 Minute schon zu Ende geht. Also mehr können wir heute jetzt leider nicht reinpacken, aber ich bedanke euch ganz herzlich für eure Anwesenheit und Offenheit auch und Mut auch, euch selber kritisch zu hinterfragen, was das haben wir eigentlich heute gemacht in den 2 Stunden. Petra Wolf, Radiomacherin bei FreeFM, vielen Dank. Die Kontraste-Sendung, die Weltfunk-Sendung von Radio FreeFM war vertreten von Sonja Putz, auch die Tibet-Initiative hier, Regionalgruppe Neu-Ulm-Ulm. Ich war auch hier, Lotte Stevens ist mein Name, Moderatorin für heute. Und telefonisch hatten wir auch noch Tina Vasilio-Enz, damals mitgegründet hier das Radio, und Benjamin Seckinger von der BOS AG. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die heute dabei waren. Und doch einen schönen Tag.
Tschüss, Lotte, und danke, dass wir hier sein
dürfen. Ja, gerne.